Liebe Hörerinnen und Hörer von Kohle, Knast und Kaviar. Normalerweise erzählen wir hier in unserem Podcast vor allem von ungewöhnlichen und daher oft unterhaltsamen Betrugsfällen. In der neuen Folge, die hier jetzt gleich zu hören sein wird, ist das anders. Es geht um einen Serienmörder. Wir vermeiden die schlimmsten Details, dennoch handelt es sich um brutale Taten, die wir beschreiben müssen. Aus Rücksicht auf Menschen, denen das zu nahe geht, möchten wir vorher darauf hinweisen. Und jetzt gute Unterhaltung.
Ich wollte schon immer mal mit einem alten Aktenordner in der Hand aufgeführt.
Hallo, wir sind Hans Onkelbach und Christian Herrndorf und ihr hört Kohle, Knast und Kaviar, den True Crime Podcast von 4.0. Wir erzählen hier in unserem True Crime Podcast immer Kriminalfälle, die sich in Düsseldorf ereignet haben. Heute ist nicht nur der Fall etwas ganz Besonderes, sondern auch die Rahmenbedingungen sind etwas ganz Besonderes, denn wir nehmen diesen Podcast nicht bei uns im Studio auf, sondern im Zack in Düsseldorf. Und wir sind auch nicht alleine mit unserem Produzententeam, sondern um uns rum sind über 250 Menschen, die hier bei uns im Zack sind.
Genau, die man hier jetzt auch sehr gut hören kann.
Noch etwas ist besonders an dieser Folge des Podcasts. Wir haben bisher in allen Folgen über Fälle gesprochen, die mein Kollege Hans Onkelbach als Polizei- und Gerichtsreporter begleitet hat. Heute spielt der Fall aber im Wesentlichen in den Jahren zwischen 1929 und 1931. Und trotz all der bösartigen Dinge, die ich bisweilen über Hans Alter sage, ist er da nicht live dabei gewesen. Lieber Hans, was verbindet dich trotzdem mit diesem Fall?
Also wie Christian das gerade schon sagte, ich habe viele Jahre als Gerichtsreporter und Polizeireporter gearbeitet. Ich habe eine Reihe von Mordfällen in der Ermittlung begleitet, nachher auch die Prozesse erlebt. Und da war der Fall dieses Serienmörders, über den wir heute reden, der war immer präsent. Allerdings nicht bis ins Detail, aber es hat uns die Kollegen immer interessiert. Wir haben viel darüber geredet, weil wir auch, ja, Gott sei Dank, sowas nie erlebt haben. Wir haben uns natürlich gefragt, wie würden wir damit umgehen, journalistisch, mit einer solchen Serie von Taten, die Sie gleich hören werden. Und ich kann nur sagen, das ist absolut einmalig. So etwas hat es, also ich würde fast sagen, weltweit noch nie gegeben, was der hier in Düsseldorf angerichtet hat. Insofern ist da eine enge Verbundenheit und mich hat das Thema immer sehr gereizt. Und als wir dann irgendwann vor ein paar Wochen gesagt haben, das könnten wir eigentlich mal in einem Podcast machen, habe ich gesagt, ja, da wusste ich allerdings noch nicht, was da alles auf mich zukommt. Ich habe eben schon gesagt, bald melde ich mich am Telefon mit dem Namen dieses Mannes, weil ich so unfassbar viel über den gelesen habe und es waren grauenvolle Dinge dabei.
Ja, damit sprichst du einen weiteren wichtigen Punkt an. Wir haben ja im Podcast bisher eigentlich eher über so skurrile und lustige Betrugsfälle gesprochen. Das hier ist eine ganz andere Hausnummer. Da ich eher zu den zartbeseiteten Menschen dieses Planeten gehöre, war das ein Fehler, dass ich heute Abend hier hingekommen bin?
Ich werde darauf natürlich Rücksicht nehmen. Und viele Details, die also in den Polizeiakten, die ich gesehen habe, Fotos und Tatbeschreibungen und so, das werde ich so im Detail nicht wiederholen. Es bleibt spannend genug, keine Sorge. Aber da gibt es einige Dinge, die muss man einfach nicht berichten oder beschreiben, weil es einfach grauenvoll ist. Dieser Mann, über den wir heute reden, ja, der war wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Der war eigentlich so als Erscheinung sehr sympathisch, ruhig, bürgerlich. Und dann macht es bei dem so und dann wurde er zum Monster. Und wir werden das beschreiben, aber nicht bis ins letzte Detail. Also keine Sorge.
Ich glaube, was eine ganz wichtige, fast auch eine Hauptfigur oder zumindest eine wichtige Kulisse ist, ist die Stadt Ende der 20er Jahre. Was war Düsseldorf im Jahr 1929 für eine Stadt?
Also ich habe irgendwo was in einem Auto mal gefunden, der hat gesagt, wenn ein Mensch aus der Jetztzeit 100 Jahre nach vorne, also in die Vergangenheit katapultiert werden würde, der würde sich in einer völlig fremden Welt wiederfinden, also hier in Düsseldorf. Der würde bestimmte Dinge wiedererkennen. Es gab eine Königsallee, es gab eine Altstadt, es gab einen Ostpark, der Rhein, klar, der war immer da. Aber die Stadt war trotzdem völlig anders als heute. Also das, was viele an dieser Stadt schätzen, also Glamour, ein bisschen Luxus und Altstadt, Ausgehviertel, das gab es damals nicht. Und wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man zum Beispiel auch, dass es nur eine einzige Rheinbrücke gab. Wir kennen heute alle Fleerbrücke, Kniebrücke, dann kommt die Oberkasseler Brücke, dann kommt die Theodor-Heuss-Brücke. Damals gab es nur eine, das ist die heutige Oberkasseler Brücke, die hieß damals Skagerrak-Brücke. Also die linksrheinischen Stadtteile waren ganz weit weg von Düsseldorf, nur mal als Beispiel. Die Innenstadt sah auch anders aus. Die Industrie, Düsseldorf war eine Industriestadt, Stahlverarbeitung. Die Industrie kam bis weit in die Innenstadt, Hauptbahnhof, heute noch Eisenstraße, daher der Name auch. War also eine Gegend, das war richtig Malocherviertel. Und die Leute, die da arbeiteten, die in der Nähe wohnten, die waren auch nicht sehr wohlhabend. Die verdienten gerade genug zum Leben. Und man muss bedenken, 20er Jahre Wirtschaftskrise. Deutschland hatte eine Hyperinflation hinter sich. Die Reichsmark war nichts mehr wert. Die Arbeiter wurden zum Teil mit Trillionen bezahlt. 1929, die Zeit, in der unsere Geschichte spielt, passierte dann der Schwarze Freitag in New York, was das Ganze nochmal beschleunigt hat. Also Düsseldorf war eine völlig andere Stadt, hatte auch weniger Einwohner übrigens, roundabout 480.000.
Gut, das behalten wir im Hinterkopf, hören jetzt aber erstmal die Nachrichten.
Bei der Polizei geht am Abend des 2. Februar 1929 eine Meldung von Anwohnern der Bertha-Straße in Gerresheim ein. Die 55-jährige Apollonia Kühn ist im Dunkeln von einem Mann angefallen und durch mehrere Stiche mit einer Schere schwer verletzt worden. Sie konnte sich bis zu ihrer Behausung retten und Nachbarn um Hilfe bitten. Der Täter war von mittlerer Größe, etwa 30 Jahre alt und trug einen dunklen Anzug, sagt das Opfer aus. Die Polizei glaubt an eine Einzeltat. Aber nur eine Woche später kommt es zum nächsten Gewaltverbrechen, das dieses Mal tödlich endet.
Ja, Hans, wir haben es gehört. Apollonia Kühn ist mehr oder weniger das erste Opfer, nicht das Todesopfer, aber das erste Opfer unseres Täters. Was ist da passiert? Mit was für einer Tat war die Polizei damals konfrontiert?
Ja, sie war das erste Opfer, zumindest das erste Opfer, das in Düsseldorf bekannt wurde. Wie sich später herausstellte, hat es eine Menge anderer Opfer gegeben, vorher schon, aber das wusste damals noch keiner. Und wie gerade unsere Kollegin schon gesagt hat, sie war auf dem Nachhauseweg und zwar in einer Gegend, die man heute vielleicht als No-Go-Area bezeichnen würde. Das war so zwischen Flingern und Gerresheim eine Ecke. Unbefestigte Wege, keine Straßenbeleuchtung. Die Häuser, die es da gab, waren eigentlich keine Häuser. Das waren zum Teil Notunterkünfte, Baracken. Also jemand, der da wohnte, der war am unteren Ende, an der unteren Kante der Gesellschaft. Und diese Apollonia Kühn war halt im Dunkeln unterwegs. Die wohnte an der Bertha-Straße und ist wie aus dem Nichts von einem Mann überfallen worden. Und die Beschreibung, die sie gegeben hat, die war relativ detailliert, wie sie aber leider nachher herausgestellt hat, völlig falsch. Sie hat es geschafft, bis zu Nachbarn zu kommen, die also ihre Schreie gehört haben, ihr geholfen haben. Und dann kam ihr noch etwas zu Hilfe, was für damalige Zeiten ungewöhnlich war. Ein anderer Nachbar, der nicht weit entfernt war, hatte ein Telefon. Und das war damals, gerade für diese Gegend, aber auch überhaupt, also nichts Handy und so. Also es gab ganz wenige Telefone nur. Aber da gab es einen, der hatte einen. Und der konnte halt erstens einen Arzt anrufen und dann auch die Polizei informieren.
Ja, wir haben es gerade auch schon gehört. Die nächsten beiden Personen haben nicht so viel Glück gehabt. Wir erleben dann innerhalb der ersten zwei Wochen des Februar 1929 zwei Todesfälle. Wer kommt da um und was sind auch Gemeinsamkeiten dieser Taten?
Ja, der nächste Mord auch im Februar, und das war auch einer der schlimmsten, da ist nämlich das Opfer ein Kind. Das Kind heißt Rosa Oliger, ist 9 Jahre alt, auch abends auf dem Nachhauseweg und wird ungefähr da, wo heute das alte Stadtbad an der Kettwiger Straße steht. Da war damals eine Baustelle für das erste Stadtbad, das da gebaut worden ist. Wird auch zuerst angesprochen von dem Täter. Also er hat nicht so aus dem Nichts überfahren, sondern hat das Kind angesprochen. Dieses Kind ist dann mit ihm ein Stück mitgegangen. Ja, und dann hat er das erstochen mit einer Schere. Das war eins seiner beliebtesten Tatwerkzeuge, eine ganz normale Haushaltsschere. Und alle seine Opfer, die erstochen worden waren, entweder mit einer Schere, später mit einem Dolch, hatten unglaublich viele Stichwunden. Der muss also wie ein Berserker, muss der auf dieses Kind angestochen haben und hat die Leiche dann notdürftig versteckt, ist nach Hause, hat sich gereinigt, also Blutflecken weggemacht, ist in der Nacht dann noch hin, zurück, hat die Leiche mit Petroleum übergossen und angezündet und ist dann weg. Und am nächsten Morgen haben Bauarbeiter die Baustelle Stadtbad arbeiteten, die Leiche dieses Kindes gefunden.
Das zweite Opfer heißt Rudolf Scheer. Ganz andere, also ne, ein älterer Herr oder mittlerer Alters,
was ist da passiert? Das war einer der wenigen männlichen Opfer. Er hat fast immer, also dieser Täter hat fast nur Frauen und Kinder überfallen. Hier in dem Fall war es ein Mann namens Rudolf Scheer, 54 Jahre alt, betrunken auf dem Heimweg, wie sich später herausstellte. Und reiner Zufall, den hat er gesehen und dann überkam ihn wieder seine, ich nenne es mal Mordlust, ist wahrscheinlich wissenschaftlich nicht zu halten, aber er hatte auch später ausgesagt, es überkam ihn und dann ist er losgezogen und hat sich ein potenzielles Opfer ausgesucht. Hier in dem Fall, hier war es ein Mann. Das war auf dem Hellweg in Flingern, also auch diese Gegend wieder, ziemlich finster, dunkel, es war abends. Und den hat er also überfallen und niedergestochen.
Wie hat die Polizei dann nach diesem Täter oder den Tätern, wahrscheinlich ist dann noch nicht klar gewesen, dass das unbedingt eine Person gewesen ist, dann gesucht?
Man hat dann wohl vermutet, dass die beiden Taten vielleicht doch von einem und demselben begangen worden sein könnten. Und hat ein Fahndungsplakat damals dann veröffentlicht, auf dem das auch stand. Also war einmal das Kind und einmal der Mann, wurden da als Opfer genannt. Und hat man versucht, Hinweise zu bekommen. Aber es hat nichts gebracht. Es gab Hinweise, aber die haben überhaupt nicht zum Täter geführt, weil die Hinweise, das zieht sich komplett durch den Fall, die Hinweise von Zeugen waren extrem unterschiedlich. Die haben den mal so beschrieben, mal so beschrieben. Und das muss man auch dazu sagen, der Täter sah völlig anders aus, als man sich damals einen Mörder vorstellte. Der hatte eine Optik, der fiel auch nirgendwo auf. Und das ist hier in dem Fall zum Beispiel besonders deutlich geworden. Nachdem der tote Rudolf Scheer gefunden worden ist, ist der Täter an den Tatort zurückgekommen und hat dort die Polizei bei der Arbeit beobachtet und hat da sogar mit einem Polizisten geredet und hat dann gefragt. Und später ist diesem Polizisten aufgefallen, Moment mal, wer war das überhaupt? Wieso wusste der so einige Dinge, die nur ein Täter hätte wissen können? Das hat dann polizeiintern für erhebliche Unruhe gesorgt, dass man also sich eingestehen musste, dass einer der Beamten, ja, man hat die damals natürlich für naiv gehalten, mit einem Fremden geredet hat und hat mit dem über die Ermittlungen geredet, die da gerade stattfinden, also Spurensicherung und so. Das war der Täter selber. Und der sah so unauffällig aus, dass keiner auf die Idee gekommen ist, dass der das war.
Jemand, der wahrscheinlich deutlich mehr so aussah, wie man sich damals einen Mörder vorstellte, ist dann im April verhaftet worden, Johann Stausberg.
Ja.
Was war das für ein Mann und warum hat man geglaubt, dass man den Täter hat?
Weil in der Zeit zwei andere Gewaltdelikte passiert sind, die aber keinen tödlichen Ausgang hatte, wo also auch zwei Frauen überfallen worden sind, schwer verletzt worden sind. Und man dachte, Moment, das könnte ja eine Serie sein. Und dieser Johann Stausberg, der war Anfang 20, schwerst geistig behindert, körperlich deformiert, er hatte das, was man damals eine Hasenscharte nannte. Das heißt, er redete komisch. Man sah ihm an, dass er also krank war und man ist ihm relativ schnell auf die Spur gekommen, weil er offenbar für die beiden anderen Taten war er verantwortlich, hat die auch zugegeben und hat dann direkt auch erzählt, das mit dem Kind und das mit diesem Mann da, der da erstochen worden ist, das wäre auch gewesen. Dann hat man aber relativ schnell gemerkt, das kann gar nicht sein, da passte einiges nicht. Der ist im April 29 ist der verhaftet worden. Dann hat man ihn untersucht, hat festgestellt, dass der wirklich schwerst behindert ist. Also im Grunde, heute würde man sagen, nicht schuldfähig. Dann hat es so einen Prozess gegeben mit Freispruch, weil nicht zurechnungsfähig. Und dann ist er auch nicht ins Gefängnis gekommen, sondern in eine geschlossene psychiatrische Anstalt.
Es passieren in der nächsten Zeit keine Morde, aber weitere Verbrechen im Frühjahr und im Frühsommer 1929. Was passiert da und wie verändert das die Stadt?
In den folgenden Wochen, also vor allen Dingen im Frühling und im Sommer, gab es in Düsseldorf mehrere Überfälle, Mordversuche. Man ist sich nicht ganz einig, wie viele es am Ende waren. Es waren mindestens 4 oder 5. Mehrere junge Frauen wurden überfallen. Unter anderem, dann wurde auch mal wieder ein junger Mann überfallen. Heinrich Kornblum, 30 Jahre alt, der konnte sich aber wehren und entkommen. Und auch diese anderen Fälle, jüngere Frauen, haben es auch alle geschafft, wegzukommen. Das spielt insofern eine Rolle, weil die nachher auch aussagen konnten und den Täter beschreiben konnten. Aber bisher gilt immer noch, die Täterbeschreibungen waren bei der Polizei nicht glaubwürdig und sie waren so unterschiedlich, dass es kein klares Bild ergab.
Dann haben wir wieder Morde im August und im September kommen das nächste Mal Menschen um. Was ist da passiert und warum häufen sich diese Taten so? Also wie verändert sich da nochmal die Situation?
Ja, ich würde fast sagen, es hing auch von Zufällen ab. Der Täter hat immer wieder ausgesagt später, auch vor Gericht, dass er immer gewartet hat, bis er bestimmte Empfindungen hatte, die ihn dann dazu brachten, loszuziehen und sich Opfer zu suchen. Er hat das so genannt, wenn er so die innere Erregung spürte. Das hatte bei ihm ganz viel mit Sexualität zu tun. Gewalt hat ihn erregt. Und deshalb ist er losgezogen, um sich ein Opfer zu suchen. Es hat ein paar Opfer gegeben, die hat er über mehrere Tage erstens beobachtet und zum anderen hat er dann den Kontakt gesucht und auch langsam aufgebaut. Aber das waren eigentlich die Ausnahmen und das ging auch immer relativ schnell, weil er hatte immer ein bestimmtes Ziel vor Augen. Er wollte die sexuelle Erregung, die Befriedigung durch den Tod dieses Menschen. Viele waren aber auch Opfer aus purem Zufall, was natürlich die Ermittlungen auch extrem erschwert hat, weil gerade bei Tötungsdelikten sucht die Kripo meistens im näheren Umfeld der Opfer, weil das oft Beziehungstaten sind. Die zwischen Opfer und Täter gibt es eine Beziehung. Hier gab es aber oft, also wenn überhaupt eine Beziehung, dann war die ganz kurz und frisch. Und bei den meisten gab es keine Beziehung. Das war reiner Zufall. Und das war halt ganz besonders schlimm bei zwei Morden, die an einem Tag passiert sind. Und zwar war das Ende August, 24. August. Da ist der Täter nach Flehe gegangen, weil da Kirmes war. Das war für ihn immer solche Termine und Orte, wo er gerne hingegangen sind, weil da viele Menschen waren. Und er da die Chance am größten einschätzte, jemanden zu finden, der in sein Muster passte und leicht zu überwältigen war. Und hier in dem Fall waren das zwei Kinder, zwei Mädchen. Die waren gemeinsam unterwegs, weil die gehörten zu einer Familie. Das war ein 13-jähriges Mädchen, Luise, und ein 5-jähriges Mädchen namens Gertrud. Die hat er angesprochen auf der Kirmes und die haben ihm vertraut. Und dann hat er das eine Kind weggeschickt mit dem Auftrag, hol mir bitte mal Zigaretten. Das hat er auch gemacht. Und dann hat er sofort das andere Kind getötet und irgendwo ins Gebüsch gezogen. Und dann kam das andere Kind zurück und dann hat er es auch getötet. Innerhalb von ein paar Minuten. Und das war alles an diesem einen Tag. Und die beiden Kinder sind natürlich sehr schnell als vermisst gemeldet worden. Können sich alle vorstellen, eine sehr panische Suche. Man hat die erst am nächsten Morgen die beiden Leichen gefunden auf einer Wiese in der Nähe von Flehe. Also auf der anderen Rheinseite. Ja, und am nächsten Tag, weil er halt, das ist auch typisch für diesen Mann, berauscht von diesem Erfolg, hat er es am nächsten Tag sofort nochmal versucht. Und da ist es allerdings schiefgegangen, da war es die junge Frau, Gertrud Schulte hieß die, 27 Jahre alt. Und die hat er überfallen und niedergestochen mit einer Schere. Die hat sich aber gewehrt und konnte entkommen und hat überlebt.
Ja, und es häufen sich immer mehr Taten. Also wir haben dann im Oktober mehrere Überfälle, unter anderem im Hofgarten. Wir haben drei weitere Leichen, die noch gefunden werden. Was verändert sich an der Vorgehensweise des Täters? Es ist nicht alles gleich geblieben.
Eigentlich war die Vorgehensweise immer ähnlich. Also willkürlich ausgesuchte Opfer oder über einen kurzen Zeitraum kennengelernte Opfer. Und immer ein Gewaltakt aus dem Nichts. Es hat sich später herausgestellt, dass der Täter sehr gerne, wenn er mit seinen Opfern irgendwo hinging, er ist gerne mit denen im Wald spazieren gegangen oder hat die natürlich in Gegenden gelockt, wo keine anderen mehr waren, keine Zeugen waren, dass er immer schräg rechts hinter denen gegangen ist. Und so konnte er als Rechtshänder dann auf seine Opfer entweder einschlagen, also er hat auch schon mal einen Hammer benutzt, oder mit der Schere zustechen. Einige seiner Opfer hat er in die Schläfe gestochen. Oder in den Hals oder in den Oberkörper oder halt später mit einem Dolch.
Wann ist da wirklich klar geworden, dass wir einen Serientäter haben? Kann man das in den Ermittlungen der Polizei
ja, sehen? Ja, dann zu dem Zeitpunkt war das klar, da wussten die natürlich, wir haben es hier mit jemandem zu tun. Erstens die Vorgehensweise, die unglaublich brutale Art zu töten. Also ich habe Fotos gesehen, wo der die Körper regelrecht perforiert hat. Und dann war klar, das muss immer derselbe sein.
Wann ist der Spitzname Vampir von Düsseldorf aufgetaucht und warum?
Ja, später, weil er in der Zeit, hat er selber dann mal erzählt, hätte er mal einen Schwan im Hofgarten getötet und das Blut getrunken.
Okay, also das hat zu dem Zeitpunkt...
Er hat vieles erzählt und das ist einer von den Dingen, kann stimmen, Also wenn man das liest, was man über ihn so findet, würde ich ihm das zutrauen. Hm. Aber ob es wirklich passiert ist, passte natürlich wunderbar. Ne? Vampir, das war natürlich auch damals, gab es schon Sensationsjournalismus und so eine Überschrift in Düsseldorf ist, treibt ein Vampir sein Unwesen, klingt natürlich gut.
Also wir haben jetzt 8 Mordopfer und insgesamt 10 Taten gehabt. Wir würden gerne das Thema wie geht man eigentlich mit Verbrechensopfern um, vertiefen, und zwar mit unserem ersten Gast. Ich hatte es schon gesagt, das Bestattungshaus Frankenheim ist einer der Sponsoren des heutigen Abends. Der Seniorchef Klaus Frankenheim kommt zu uns und wird uns eben nicht nur als Sponsor, sondern auch mit seinem Fachwissen unterstützen. Herzlich willkommen, Herr Frankenheim. Lieber Herr Frankenheim, wie oft haben Sie in Ihrem Berufsleben mit den Opfern von Verbrechen zu tun gehabt?
Zahlenmäßig ist das bei jetzt fast 40 Jahren hier in Düsseldorf schwer zu sagen, aber ja, unregelmäßig, aber mäßig. Ne?
Okay. Wie verändert sich Ihr Arbeiten dadurch? Also wie ist es, wenn es eben jemand nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern tatsächlich durch ein Verbrechen zu Tode gekommen ist?
Dadurch, dass die Arbeit mit den Angehörigen natürlich eine völlig andere ist, weil es ist ein Gewaltverbrechen, es ist plötzlich eingetreten, für die Leute kommt das wie ein Blitzschlag. Und diese Ohnmacht, sich diesem Ereignis dann hinzugeben, die ist für die Angehörigen natürlich nochmal zusätzlich extrem.
Wie verändert es Ihre Einstellung? Also wie ist es auch im Umgang mit dem Opfer oder der Leiche? Verändert sich da was? Also gehen Sie damit anders um, sensibler um, vorsichtiger? Hat sich das irgendwie verändert?
Nein, sagen wir mal so, für uns ist wichtig, dass die Menschen Abschied nehmen können. Und es gibt eine hygienische Versorgung, wie bei jedem anderen Fall auch, sofern das natürlich möglich ist. Ich will jetzt da auch nicht ins Detail gehen. Herr Onkelbach hat ja eben hier schon Dinge gesagt. Es gibt natürlich Fälle, wo das nicht geht, aber das ist glücklicherweise der seltene Fall.
Braucht man dafür eine besondere Ausbildung? Also ist das etwas, was jeder bei Ihnen im Unternehmen machen kann? Oder
nee, gibt's wir haben Spezialisten dafür, die auch diverse, man spricht da im Fachjargon, Rekonstruktionen machen können, sodass man also Dinge wiederherstellen kann und auch so dann darstellen kann, wenn man die Angehörigen dann nochmal zu einer Aufbauung bittet, dass da in Würde und in Ruhe Abschied genommen werden kann.
Arbeiten Sie da mit der Polizei zusammen? Also wie ist dieses Zusammenspiel? Das ist ja.
Wir haben für die Polizei praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg gearbeitet bis ungefähr 2017. Machen das jetzt nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Zum einen die Partnerschaft mit der Polizei hat sich da etwas verändert. Da gibt es Leute in den Ausschreibungsabteilungen, mit denen möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Nicht mit der Kripo selber, muss ich ganz klar sagen. Und zum anderen muss man ganz klar sagen, ist es auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine extreme Belastung.
Wie ist das früher abgelaufen? Sie haben gesagt, bis 2017 haben Sie mit der Polizei zusammengearbeitet. Was haben Sie da getan oder wie haben Sie die unterstützt in Ihrer Arbeit?
Wir hatten einen Vertrag für das gesamte Stadtgebiet und mussten nach Anruf der Polizei in 30 Minuten mit 2 Personen, einem Auto und mindestens 2 Transportbahnen vor Ort sein. Und das 365 Tage 24/7.
Wie ist das dann in den Ermittlungen? Also wenn die Polizei dann ermittelt oder auch die Gerichtsmedizin da noch eingeschaltet wird, wie ist da das Zusammenspiel? Werden Sie da auch beaufsichtigt? Also ist dann immer jemand dabei, wenn Sie mit der Leiche arbeiten?
Also man muss ja Folgendes sagen. Ein sogenannter Polizeitransport ist in vielen Fällen gar kein eigentliches Gewaltverbrechen oder ist kein Tötungsdelikt. Sie haben immer dann Polizeitransport, das wissen die wenigsten Menschen, wenn jemand in der Wohnung verstirbt, der vielleicht 97 Jahre alt ist, wie meine Schwiegermutter, und der Hausarzt ist nicht erreichbar. Dann rufen die Leute klassisch 112 an, dann kommt der Notarzt, sagt, aha, die Frau ist tot, alles klar, ich weiß nicht woran. Dann muss die Polizei kommen und muss ermitteln, ob der Verdacht auf eine strafbare Handlung vorliegt. Und das ist dann immer das Unangenehme, weil dann bekommen die Familien ihre Angehörigen beschlagnahmt durch die Staatsanwaltschaft, was bei einem Sterbefall natürlich keine angenehme Sache ist. Anders ist es, wenn der Verdacht auf ein Tötungsdelikt vorliegt. Das habe ich auch in meiner Praxis sehr häufig erlebt. Man wird bestellt von der Polizei, kommen all da und die Straße, ne, und 5. Etage bei Müllerschellen, wie auch immer. Und man fährt dann raus und dann sagen die, stopp, ne, wir haben hier gerade die Spurensicherung noch geholt, ihr müsst noch mal eine halbe Stunde warten oder wie auch immer. Und dann kommen die auch mit einem speziellen Einsatzteam und dann wird mit Sicherheit dann eine Obduktion gemacht, die übrigens in den meisten Fällen, wir reden hier von 1200 Fällen im Jahr, locker, plus, minus, die Obduktion wird in den meisten Fällen nicht gemacht.
Gibt es den berühmten Zettel am C tatsächlich?
Ja, klar, den gibt es irgendwo. Es gibt zwei Methoden, die einfach praktikabel sind. Zum einen gibt es eine Kennzeichnung mit einem Textmarker auf dem Bein und zum anderen gibt es auch den Zettel am C, klar. Das ist bei, in der Gerichtsmedizin werden auch noch von anderen Städten Leute zur Untersuchung hingebracht, die, wenn so 2.500 Verstorbene da haben im Jahr, ist das einfach ein, ja, ich sag das mal so, idiotensicheres System, was auch wichtig ist, damit man eben keinen Verkehrten bekommt. Ich habe das in meiner Volontariatszeit erlebt in Bremen. Da ist abenteuerlicherweise, das darf man, muss, also ich kann es sagen, ist noch in Bremen gewesen, das ist auch trotzdem peinlich, weil, also wir, unser Unternehmen war es nicht, aber dem ich damals gearbeitet habe, das möchte ich mal festhalten hier, ja. Es war da so, dass ein Mann und eine Frau abgeholt worden ist und der Mann in der Pathologie hat dem einen Bestatter die Frau gegeben und der andere kam dann hin und hat den Mann bekommen, hat dann auf seinen Zettel geguckt, hat gesagt, aber komisch, ich soll eine Frau bekommen. Und das Unangenehmste an der Sache war, die Dame war da schon eingeäschert.
Und die Bestattung am Ende, ist die dann wieder ganz normal, also wie bei allen anderen Fällen und ja. Kunden und Kundinnen, die Sie haben,
ja.
Auch?
Also Sie können dann den Menschen, das gibt ja ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren, und dann wird die Staatsanwaltschaft eine Freigabe erteilen. Und wenn die Freigabe erteilt ist, kann derjenige bestattet werden. Und das geht auch innerhalb von 2-3 Tagen, sodass also die Bestattungspflicht, Frist, die wir im Land NRW haben, von 10 Tagen eingehalten werden kann. Das ist gar kein Problem.
Aber umgekehrt heißt, wenn die Ermittlungen laufen und vielleicht kompliziert sind, bleibt jemand auch noch länger bei Ihnen und wird dann später erst bestattet?
Das wird nicht der Fall sein.
Also 10 Tage sind immer gesetzt, egal.
Ja, was. Also ich sag mal, wenn Sie ein Wochenende dazwischen haben, okay, dann findet Samstag und Sonntag keine Untersuchung statt. Mhm. Dann machen die Untersuchung Montag, Dienstag, dann sind auch die Hauptobduktionstage bei denen und dann ist Mittwoch die Freigabe da. Weil mit dem Verstorbenen ist ja dann alle Untersuchungen sind gelaufen. Dann kann
also, und dokumentiert, ne? Also Sie
und,
können
auch genau, und dokumentiert, absolut, ja.
Mhm. Prima. Lieber Herr Frankenheim, dann danken wir Ihnen ganz, ganz herzlich für diese Einblicke
in
Ihre hochinteressante Arbeit und machen mit unserem Fall weiter. Vielen, vielen Dank. Ja, wir kehren zu unseren Ermittlungen zurück und sind eigentlich immer noch an dem Punkt, an dem die Polizei sehr im Dunkeln tappt. Hans, warum? Also wir haben jetzt inzwischen 9 Monate lang Verbrechen in dieser Stadt. Warum kommt die Polizei da nicht voran?
Ja, aus unterschiedlichen Gründen. Es gab überhaupt kein klares Täterprofil. Es gab unterschiedliche Beschreibungen. Es gab zwar inzwischen die Erkenntnis, dass da offenbar jemand zu Werke geht, der das in Serie macht, muss man leider so sagen. Und die Polizei hatte halt, wie es so schön heißt, tappte im Dunkeln.
Sie hat sich dann Hilfe geholt aus Berlin. Wer ist da aus Berlin gekommen?
Ja, man hat dann aus Berlin einen Mann geholt, der hieß Ernst Genert. Es gibt ein Foto von dem, wo er im Kreise oder neben einigen anderen Kripo-Beamten sitzt. Der galt als absolutes Genie in Sachen Aufklärung von Tötungsdelikten. Der hatte in Berlin im Zeitraum X, also während seiner Karriere, von 114 Mordfällen 108 aufgelöst.
Ui, das ist irgendwas über 90%, ja.
Ja, das ist eine ziemlich, für damalige Zeiten eine sehr hohe Quote, weil die Polizei natürlich nicht annähernd zu, von der Ausrüstung her, von der Kenntnis her, so wie er heute gearbeitet hat. Und sie war auch ganz anders strukturiert. Sie war sehr militärisch. Also die meisten Polizisten trugen Uniform. Das, wie wir das heute kennen mit Kripo-Leuten, Kripo und den Leuten, die wir in Uniform sehen, gab es noch jedenfalls nicht so. Und dieser Mann, Ernst Genert, den man aufgrund seiner Körperfülle den vollen Ernst nannte, manche nannten ihn auch Buddha, den würde man heute als Profiler bezeichnen. Weil der hat erkannt, dass man mit einer Datensammlung, damals waren das Karteikarten und Fotos und Skizzen, dass man damit bestimmte Fälle leichter aufklären konnte, weil man Muster erkennen konnte und dadurch an Täter auch herankam. Und der galt als absolute Koryphäe und der kam nach Düsseldorf, um hier diese Fälle aufzuklären.
Wie hat die Düsseldorfer Polizei darauf reagiert?
Wenig begeistert, weil die fühlten sich natürlich ein bisschen vorgeführt nach dem Motto, ihr seid zu blöd und wir holen uns jetzt Verstärkung aus dem fernen Berlin. Also die Stimmung war nicht doll, nicht gerade für ihn.
Nun ist es so, dass nachdem Ernst Genert hier hingekommen ist, es keine weiteren Morde mehr gibt, aber weitere Verbrechen passieren, auch im Winter, im Frühjahr dann 1930. Was geschieht da weiter in der Stadt?
Es hatte bis Ende 1929 waren ja insgesamt, hatten wir 8 Mordfälle. Und bis auf den einen waren es alles Frauen. Und zwischen Jahreswechsel und dem Frühling passierten noch etliche Mordversuche. Und da gab es, es gab Opfer, die sich gemeldet haben und haben also erzählt, was sie, was ihnen passiert ist und haben auch den Täter beschrieben. Aber auch hier wieder sehr unterschiedliche Täterbeschreibungen, die also überhaupt nicht weiterhalfen. Und man hat im Nachhinein festgestellt, dass viele Opfer sich gar nicht gemeldet haben. Also wirklich Frauen, die überfallen worden sind, wo versucht worden ist, die zu vergewaltigen, die verletzt worden sind, schwer verletzt worden sind, sind trotzdem nicht zur Polizei gegangen.
Hat das auch damit zu tun mit dem Bild der Polizei, das du gerade schon mal angerissen hast? Also dass die Polizei also, eher was Angsteinflößendes war oder etwas, zu dem man Distanz gesucht hat?
Also die Polizei genoss kein großes Vertrauen. Das kann damit zusammenhängen, dass die Rheinländer mit den Preußen schon immer ein Problem hatten. Sie genoss kein großes Vertrauen und fast alle dieser Frauen kamen aus Kreisen, die ohnehin von der kein gutes Verhältnis zur Polizei hatten, was garantiert auch auf Gegenseitigkeit beruhte. Und wie gesagt, Dunkelziffer, viele haben sich nicht gemeldet. Das hat man später erst erfahren, dass es da einige Fälle gab, von denen die Polizei gar nichts wusste.
Wir sagen immer so leicht, das versetzte die Stadt in Angst und Schrecken. Aber in diesem Fall ist das ja wirklich wörtlich zu nehmen. Kannst du das beschreiben? Also wie stellte sich die Situation in Düsseldorf damals dar? Was hat dieses Angst und Schrecken ausgemacht?
Ja, also man kann es in den Zeitungen natürlich noch lesen, die es ja noch gibt aus der Zeit. Ich habe also Stunden im Stadtarchiv gesessen und habe in uralten Zeitungen geblättert und habe das gesehen, die Berichterstattung. Es grenzte fast an Hysterie. Manchmal waren die Straßen abends im Dunkeln menschenleer. Kinder kamen nicht mehr unbeaufsichtigt auf die Straße. Schulen wurden von der Polizei bewacht. Es war also eine unglaubliche Angst in der Stadt. Aber ich meine, Sie alle können sich das vielleicht vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben irgendwo und Sie wissen, hier läuft draußen einer rum, der in regelmäßigen Abständen Menschen bestialisch abschlachtet. Und die Polizei kann Ihnen nicht sagen, wer ist das und wo schlägt er wieder zu. Also es gab eine große, große Angst damals und das hat man auch gemerkt. Dass die Stimmung war entsprechend gedrückt.
Ja, du hast gesagt, ihr hattet eine Großtante in der Familie, die das tatsächlich miterlebt hat. Was hat die
dir erzählt? Ja, ich hatte eine Großtante, die 1900, also 00, geboren ist und die in der Zeit eine junge Frau war und die zufällig gar nicht weit vom Täter entfernt wohnte. Und die hat mir das genauso beschrieben. Die hat gesagt, das war damals ganz furchtbar. Wir haben uns nicht getraut, auf die Straße zu gehen und alle möglichen Leute sind auch verdächtigt worden. Und es gab unfassbar viele Hinweise aus der Bevölkerung auch. Es gab auch Denunziationen.
Hast du eine Zahl? Also wie viele Hinweise waren das?
Ja, ich habe in einer Akte mal gelesen, um die 12.000. Die Polizei hat dann gesagt, das meiste davon war Unsinn. Aber sie mussten natürlich jedem Hinweis nachgehen. Und im Nachhinein wurde dann klar, dass sie einen erheblichen Teil ihrer Ermittlungszeit damit verplempert hat, Hinweise nachzugehen, die sie nicht weiterbrachten. Aber das kann man ja vorher nicht wissen. Da kann ja jeder Hinweis kann ja der sein, der dann wirklich den Fall löst. Also haben sie alle überprüft.
Stimmt es übrigens, dass Edgar Wallace seine Hilfe angeboten hat?
Ja, ich weiß nicht, ob wer den noch kennt hier unter Ihnen. Die berühmt-berüchtigten Edgar Wallace-Filme aus den 60er Jahren. Übrigens, ich empfehle dringend, die heute mal anzugucken. Die sind brüllend komisch. Also, aber damals nervenaufreibend. Dieser Mann war halt Krimi-Autor. Und der meinte sich befähigt zu fühlen, in Düsseldorf auszuhelfen. Aber er war nicht der einzige schräge Typ, der seine Hilfe anbot. Es gab Wünschelrutengänger, es gab allein 400 Hellseher haben sich angeboten, bei der Suche zu helfen. Also das muss wie im Tollhaus gewesen sein damals.
Ist das vielleicht ein Nachteil von solchen Belohnungen? Ich habe das im Nachhinein auch wegen dieses Fahndungsplakats mal gesagt. Ist das vielleicht ein Problem, wenn man so eine hohe Belohnung aussetzt, dass dann jeder meint, er müsste sich dringend mal melden?
Das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, weil das war ja dann schon wieder in einer Zeit, da war das viel Geld. Also da war ja wieder ein bisschen was wert, kann durchaus sein, ja.
Welche Hinweise gab es vom Täter selbst? Weil es tritt ja auch eine Phase ein, in der Täter dann in Erscheinung, also nicht als Persönlichkeit, aber mit Hinweisen auch auftaucht.
Ja, das ist etwas. Der Täter hatte offensichtlich das Bedürfnis auch wahrgenommen zu werden. Er ist immer wieder, ich habe es eben schon mal erwähnt, ist er an die Tatorte auch zurückgekehrt. Also ich weiß nicht, in fast allen Fällen ist er wirklich nachher hingegangen und hat wie er selber sagt, sich daran geweidet, wie die Menschen im unmittelbaren Umfeld der Opfer kurz nach der Tat entsetzt waren, darüber geredet haben. Und das hat ihn unglaublich erregt, das fand er toll. Hat er also nachher auch zugegeben, das wäre für ihn der Größte gewesen. Und das hat er unglaublich oft gemacht. Und dann ist er wirklich so wie ein Schaulustiger, wie ein Gaffer. Es standen immer Leute und haben geguckt, wenn die Polizei da Spuren sicherte oder so. Und dann ist er da, hat er sich unter diese Menschen gemischt und hat einfach nur zugeguckt und fand es toll. Weil dieses Gefühl offenbar, dass er wusste ja erstens, wer ist es gewesen, nämlich er selber. Und dann dieses Gefühl der Macht, das ausgelöst zu haben, war für ihn wohl großartig. Und das hat er halt immer wieder gemacht. Und dann hat er etwas gemacht, kannte ich bisher nur aus Filmen. Er hat drei Briefe geschrieben. Die hat er entweder an Zeitungen gegeben oder einen auch direkt an die Polizei. Und da hat er halt darauf hingewiesen, dass da und da eine Leiche liegt oder dass da und da ein Verbrechen passiert ist. Diese Briefe waren aber sehr kryptisch. Und bei dem ersten, der über einen Journalisten an die Polizei herangetragen war, hat die Polizei das erstmal gar nicht ernst genommen. Im Nachhinein hat man dann allerdings festgestellt, dass das durchaus korrekt war, was er da gekritzelt hat oder gezeichnet hatte.
Das heißt, wir erleben eine Zeit, in der über ein Jahr, fast 14 Monate lang, ein Täter durch die Stadt läuft und Menschen umbringt und die Polizei es nicht schafft, ihn zu ermitteln. Wie ist es dann doch gelungen, jemanden zu finden und zu verhaften?
Also Ernst Gehnert war es nicht. Der hat es also nicht geschafft. Kann sein, dass er es irgendwann geschafft hätte. Aber am Ende ist dem Täter wirklich ein Opfer auf die Schliche gekommen. Und es war auch es war Zufall. Ich meine, dieser Begriff Kommissar Zufall, den benutzt man, glaube ich, heute nicht mehr, oder?
Nee, nicht wirklich.
Also es war Zufall, wirklich Zufall. Es gab nämlich ein Opfer, eine Frau, die er überfallen hatte. Und das war in dieser Zeit, über die wir gerade geredet hatten. Ne? Und die hat er mit zu sich nach Hause genommen zuerst, also in die Wohnung, in der er mit seiner Frau lebte. Er wusste aber, dass seine Frau zu der Zeit nicht da ist. Die hatte kuriose Arbeitszeiten, weil die im Café Hemmesat an der Köhe arbeitete. Und er wusste genau, wann die da ist und wann nicht. Dann hat er die Frau mitgenommen, hat versucht, die zu vergewaltigen da. Die hat sich aber dagegen gewehrt. Und er hat dann auch von ihr abgelassen und hat dann aber, komischerweise hat sie dem auch zugestimmt, sich mit ihr nochmal verabredet. Und so ist sie dann da weggekommen, bei ihm zu Hause, wohlgemerkt. Und dann hat er wohl noch, weil ihm das wohl komisch vorkam, hat er sie gefragt, ob sie denn wisse, wo sie jetzt ist und ob sie wisse, dass er da wohnt und wo das in Düsseldorf ist. Und diese Frau hat instinktiv vielleicht gesagt, nee, also sie hätte das nicht mitgekriegt, sie würde das auch nicht wiederfinden. Und er hat sie laufen lassen. Dann hat diese Frau das, was sie da erlebt hat, einer Freundin in einem Brief geschrieben. In einem Brief, der ist aktenkundig. In Sütterlin geschrieben, wo sie genau beschreibt, was ihr passiert ist. Diesen Brief hat sie an ihre Freundin geschickt, die auch in Düsseldorf wohnte, mit der Post. Auch damals war die Post schon nicht sehr schnell. Das hat also gedauert und hier in dem Fall wurde es nochmal verzögert, weil der Name, der auf dem Briefumschlag war, nicht richtig geschrieben. Und so ist dieser Brief, war ein Irrläufer. Der ist bei einer Nachbarin gelandet von dieser Freundin. Die hat den aber gelesen, die hat den aufgemacht, weil sie nichts damit anfangen konnte, weil sie dachte, der wäre an sie selber. Also hat die diesen Brief aufgemacht, diese Frau. Hat das gelesen und der wurde klar, da wird gerade ein Verbrechen beschrieben. Dann hat die diesen Brief, also ist leider sehr kompliziert, aber so war es halt. Dann hat diese Frau, die den Brief irrtümlich bekommen und gelesen hat, ist mit diesem Brief zur Polizei und hat gesagt, hier guck mal. Und die Polizei hat Gott sei Dank geschaltet, hat den Absender, also diese überfallene Frau, ausfindig gemacht. Absender stand wohl drauf, hat mit der geredet und dann hat die gesagt, ja, könnte sein, dass ich das wiederfinde. Ist mit der Polizei an dieser Adresse, übrigens Mettmanner Straße 71, gar nicht weit von hier. Also sie sind hier in echt einer gefährlichen Gegend. Die ist mit ihr dahin und man ist in das Haus reingegangen. Und dann hat die aber gesagt, sie wäre jetzt doch nicht mehr so sicher und sie könnte nicht genau sagen, sie würde gerne mal nachdenken. Und dann hat man sich, also die Polizei mit dieser Frau, nochmals zum Nachmittag verabredet, um nochmal dahin zu gehen. Die Frau ist aber da in der Gegend geblieben, weil sie halt so eine Ahnung hatte, dass das vielleicht doch stimmen könnte, ist wieder ins Haus reingegangen und da ist sie dem Täter begegnet. Sie hat ihn nicht wiedererkannt, aber er sie. Und dann wurde ihm klar, wenn die jetzt hier auftaucht und er wusste genau, was passiert war, dann wird das jetzt vielleicht hier brenzlig für mich. Dann ist er zu seiner Frau gegangen, die im Café Hemmesat, wie gesagt, arbeitete und hat gesagt, also liebe Guste, Auguste hieß die, ich habe zurzeit mal wieder ein Verhältnis mit einer anderen Frau und ich fürchte, ich muss mich da mal drum kümmern. Und das hatte er öfter gehabt, muss man sagen. Diese Ehe war also nicht unbelastet. Hat er ihr das gestanden und hat die ihn rausgeschmissen. Hat gesagt, also hier, ich lasse mich scheiden, du dauernd mit deinen Frauengeschichten, ich bin's leid. Daraufhin ist er weg, das wollte er ja, er wollte weg.
Und dann kommt die Frau ins Spiel.
Dann kommt die Frau ins Spiel, die betrogene Ehefrau. Denn die Polizei ist dann da wieder hin, hat die Frau angetroffen und hat sie konfrontiert mit dem Verdacht. Und zuerst hat sie versucht, ihren Mann zu schützen. Und kann ich mir nicht vorstellen, hätte der nie gemacht. Sie ahnt aber da schon was, dass da was sein könnte. Und hat dann auch nach längerem Eindringen der Polizei, eingeräumt, er hätte ihr gesagt, er wäre da schon beteiligt gewesen. Und damit war klar, die sind auf der richtigen Spur. Und dann hat die Polizei etwas gemacht, wo selbst damals die Leute gesagt haben, wie kann man? Sie hat eine Vorladung hinterlassen. Also nach dem Motto, wenn er sich nochmal meldet, geben Sie ihm bitte die Vorladung und dann soll er mal ins Präsidium kommen.
Hat er wahrscheinlich nicht gemacht.
Ja, so. Der Täter hat dann zu seiner Frau Kontakt aufgenommen und man hat für eine letzte Aussprache sozusagen sich verabredet. Von dieser letzten Aussprache, von diesem Treffen, hat die Frau die Polizei informiert und hat gesagt, also mein Mann ist nochmal aufgetaucht, der hat sie wieder an ihrer Arbeitsstelle besucht und wir haben uns verabredet für den und den Tag an der und der Stelle. Und das war, das kann man jetzt glaube ich schon sagen, der 24. Mai 1930 an der Rochuskirche in Pempelfort. Da waren die beiden dann verabredet.
Und die Frau ist wahrscheinlich nicht allein gekommen, sondern hat die Polizei mitgebracht. Wir sind hier schon wieder bei so einem Krimi-Ding, ne? Also dass jetzt so die Polizei irgendwo sich versteckt im Hintergrund und dann zur Verhaftung
schreit. So ist das. Man hat, weil man inzwischen ziemlich sicher war, auf der richtigen Spur zu sein, hat man der Frau, man hat sie instruiert, was sie machen soll. Und hat mit ihr verabredet, weil man ja nicht wusste, wie der aussieht. Hat man gesagt, also wenn Sie da mit jemandem reden, und das ist Ihr Mann, dann geben Sie ihm einen Brief. Also man hat ihr so eine Art Päckchen gegeben. Und das war das Zeichen, das ist er. Und es waren 15 Polizisten rumrum verteilt. Man hatte ja keine Ahnung, wie gefährlich ist der, was ist das für ein Mensch. 15 Polizisten waren da versteckt und die haben sie dann beobachtet. Und dann kam der Täter auch. Und dann hat sie ihm das Päckchen gegeben und in dem Augenblick haben die sich auf den gestürzt und haben ihn festgenommen.
Ja, und so ist dann am 24. Mai 1930 ein Mann namens Peter Kürten verhaftet worden. Wer das ist, also was in den Vernehmungen rausgekommen ist, wie es mit ihm weitergegangen ist und warum Menschen zu Serienmördern werden, all das besprechen wir gleich in einer Viertelstunde nach der Pause. Bis gleich.
Schönen guten Tag, liebe Gäste. Wir haben eben schon verdammt viel Lustiges gesehen und gehört, vor allen Dingen zum ersten Teil. Ich habe die große Ehre, zum zweiten Teil ein bisschen einzustimmen. Mein Name ist Boris Bartitz. Ich bin einer von den vier Nullen, die das Ganze hier veranstalten. Und wir haben mal vor 35 Jahren eine Band in Düsseldorf gehabt, die hieß Düsseldorf hat Durst. Da oben kann man die sehen, unschwer zu erkennen, wer von denen da oben gerade hier steht. Und leider wollten wir wirklich tatsächlich zu viert hier stehen, aber drei konnten nicht. Ich kann versichern, Peter Kürten war es nicht. Peter Kürten war aber derjenige, über den wir damals tatsächlich vor 35 Jahren ein Lied geschrieben haben. Und das werde ich nicht singen, aber vortragen. Der Vampir von Düsseldorf, 9 hat er umgebracht. Doch dann, nach einer dunklen Nacht, ist er nie mehr aufgewacht. Mit 5 stahl er schon Kinderwagen, ließ Omas Taschen selber tragen, schlich sich leise um 10 ins Haus, doch Vater holte den Rohrstock raus. Und sagte Mutter was dagegen, durfte sie sich gleich daneben legen. So ging das wöchentlich im Takt und mit 15 hat er dann gepackt. Bald kam er schließlich in den Bau, die Wärter machten ihn zur Sau. Und dann als Gießer taugte er nicht viel, von vorne ging das gleiche Spiel. Der Vampir von Düsseldorf, 9 hat er umgebracht, doch dann, nach einer dunklen Nacht, ist er nie mehr aufgewacht. Mit Rauben, Klauen, Unterschlagen ging's ihm wieder an den weißen Kragen und immer waren die Wärter schuld. So platzte ihm dann schließlich die Geduld. Der Mörder wurde zur Bestie, er tötete mit viel Fantasie. Kinder, Männer und auch Frauen durften sich nicht auf die Straße trauen. Die Jäger waren viel zu sachte, bis der Vampir dann den Fehler machte, weil er vor seiner Gattin prahlte, wofür er dann sehr schwer bezahlte. Und so musste er im Morgengrauen dem Henker in die Augen schauen. In Köln, das war der schlimmste Ort, geschah der allerletzte Mord. Der Vampir von Düsseldorf, 9 hat er umgebracht, doch dann, nach einer dunklen Nacht, ist er nie mehr aufgewacht.
Vielen Dank. Begrüßen Sie jetzt ganz herzlich mit mir zum zweiten Teil unseres Live-Podcasts Kohle, Knast und Kaviar über den Vampir von Düsseldorf, über Peter Kürten. Hier sind Hans Onkelbach und Christian Herrendorf.
Also, wir sind an der Stelle, an der Peter Kürten verhaftet wurde. Er wird dann ins Polizeipräsidium gebracht, das ist damals noch im alten Stadthaus, also an der Mühlenstraße, und wird vernommen. Was lernt die Polizei über diesen Mann? Was hat er für einen Lebenslauf hinter sich?
Sie erlebt einen Mann, der erstmal gar nicht so aussieht, wie sie sich den Täter vorgestellt hat. Er sieht total bieder aus. Er hat großen Wert immer darauf gelegt, gepflegt, gekleidet zu sein. Oft mit Hut, weißem Hemd, Krawatte, gut sitzende Anzüge. Das heißt, er entspricht überhaupt nicht dem Bild von dem, was manche auch von ihm gezeichnet haben oder was auch in den Köpfen der Leute drin war. Also irgendwie wie ein Irrer oder monstermäßig. Er war ein Biedermann. Und ich habe in einer Polizeiakte die Aussage gefunden, dass er bei den Vernehmungen den Eindruck erweckte, als wolle er betonen, er sei der größte Verbrecher aller Zeiten.
Wie waren die Anfänge seines Lebens? Also wo kommt das her? Was sind so die Wurzeln auch dieses Täters?
Er wurde geboren 1883 in Mülheim, heute ein Stadtteil von Köln. Also nicht Mülheim an der Ruhr, sondern Köln. Da lebten seine Eltern, sein Vater arbeitete dort, der war auch Arbeiter. Es gab insgesamt 12 Kinder in der Familie und der Vater war extrem gewalttätig und war Alkoholiker. Er hat alle immer wieder geprügelt. Er hat eine Schwester von Peter Kürten vergewaltigt. Dafür ist er dann auch eine Weile ins Zuchthaus gegangen. Und Kürten hat dann erzählt, es sei also ganz, ganz schlimm gewesen, diese Zeit mit seinem Vater. Kürten ist dann auch als kleiner Junge zum ersten Mal von zu Hause ausgebüxt, aber von der Polizei relativ schnell gefunden worden und wieder zurückgebracht worden. Zum ersten Mal straffällig wurde er, da war er irgendwie 18 oder 20, vielleicht sogar noch ein, zwei Jahre jünger, ist nicht so ganz klar. Da hat er in einer Lehre, hat man ihm Geld anvertraut für irgendwas und das hat er unterschlagen. Und dafür ist er in den Knast gegangen, relativ kurz nur, weil er halt noch Jugendlicher war. Das war auch damals schon strafmildernd. Und was er damals, wie er dann erzählt hat, als besonders deprimierend und herabwürdigend empfunden hat, dass er nach der Verbüßung der Haftstrafe in Handschellen, wie er hat gesagt, in Ketten, durch die Stadt geführt worden ist. Und alle Leute hätten ihn angegafft und das hätte er ganz furchtbar gefunden.
Welche Folgen hatte das? Also wie ist daraus eine kriminelle Karriere geworden?
Also er hat, wie er selber sagte, einen unglaublichen Groll auf die Menschen und auf das Land und auf die Gesellschaft entwickelt. Am Ende so eine Art Rechtfertigung. Also die Umstände sind schuld, dass ich so geworden bin, wie ich heute bin. Also in der Vernehmung, als er dann festgenommen worden ist. Er hat in der Zeit auch seine, ich nenne es mal, sadistische Neigung entdeckt. Er hat selber beschrieben, wie er mal einem Hundeschlachter dabei zugeguckt hat, wie der Hunde ganz grausam getötet hat, und das hätte ihn unglaublich erregt. Ihn hat also immer wieder Gewalt erregt und auch fasziniert. Und er hat dann auch über die Zeit in Mülheim bei der Vernehmung erzählt, damals hätte er zwei seiner Spielkameraden am Rhein in den Fluss gestoßen. Und als sie versucht hätten, wieder ans Ufer zu krabbeln, hätte er die mit einer Latte wieder ins Wasser gestoßen und hätte dabei zugeguckt, wie die ertrunken sind. Das hat er so beschrieben und man hat das natürlich überprüft und hat dann festgestellt, dass tatsächlich in dieser Zeit mehrere Kinder da in der Gegend im Rhein ertrunken sind. Und ob aber das stimmt, dass er wirklich bei zweien da ursächlich dran beteiligt war, ist nie geklärt worden. Und aber er hat es so erzählt und auch ziemlich haarklein, wie übrigens alle seine früheren Delikte. Der hatte ein fotografisches Gedächtnis, was diese Dinge anbetrifft. Er hat es so erzählt, als wäre es so gewesen.
Es gibt einen Mord in der Zeit, den man ihm tatsächlich dann nachgewiesen hat, also den er auch gestanden hat, aber wo man auch weiß, dass es tatsächlich passiert ist.
Das war ein bisschen später, aber auch in Köln. Da war er schon mit der Familie nach Düsseldorf gezogen. Ein Autor, der über ihn geschrieben hat, hat über diesen Mord geschrieben, sein Gesellenstück. Das war also der erste wirklich aktenkundige Mord, den er begangen hat, was man damals aber zuerst nicht wusste. Das war 1913 in Köln-Mülheim. Er ist also nach Köln-Mülheim ab und zu zurückgegangen, weil er da Leute kannte, weil er die Gegend kannte und weil er da auch wegen seiner Ortskenntnis ab und zu gerne Einbrüche begangen hat. Und dann ist er eines Tages, Zufall wieder, ist er in eine Gaststätte, die er kannte, wo er dachte, also könnte sein, dass sich das hier lohnt, ist er in das Haus reingegangen und ist in den oberen Stockwerk gegangen, um zu gucken, ob er da was findet, was Wertvolles. Und dann hat er in einem Zimmer ein schlafendes Mädchen angetroffen, sie lag im Bett und schlief. Und dieser Anblick, so hat er es geschildert, hat ihn so gepackt und erregt, dass er über dieses Kind hergefahren ist, dieses Kind vergewaltigt hat und umgebracht hat. Dieser Mordfall, das macht das Ganze so besonders tragisch. Erstens ein Kind vergewaltigt und Peter Kürten hat da sein Taschentuch verloren mit dem Kürzel PK. Dieses Kind hieß mit Nachnamen Klein und der Vater dieses Kindes hieß Peter Klein. Und so hat man die Polizei, hat dann zuerst den Vater verdächtigt, der hätte das Kind umgebracht. Und dann hat man aber, irgendwann ist man drauf gekommen, wahrscheinlich doch nicht, dann hat man den Onkel verdächtigt. Man hat also gegen diese beiden Männer relativ lange ermittelt. Und ich meine, ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was das für eine Familie bedeutet. Das Kind wird umgebracht, bestialisch, und dann auf einmal sind der Vater und der Onkel sind in Verdacht. Aus der Sicht der dortigen Polizei ist das nie aufgeklärt worden. Die beiden sind also nicht angeklagt worden, weil man also irgendwann mal denen auch geglaubt hat und weil klar wurde, die waren das nicht. Aber an denen ist das irgendwie kleben geblieben, dieser Vorwurf. Und dieser Mord ist nie aufgeklärt worden bis 1930. Er ist passiert 1913. 1930 ist er deshalb aufgeklärt worden, weil natürlich auch in Köln von diesem Serientäter in Düsseldorf berichtet worden ist. Die Leute da wussten es genauso wie in ganz Deutschland. Und dann gab es eine Verwandte dieser Familie, die hat das gelesen und hat gedacht, irgendwie ist das so ähnlich wie damals bei unserem, Christine hieß sie, glaube ich, und hat die Düsseldorfer Polizei informiert, die gerade Kürten festgenommen hatte und vernommen hatte. Und dann hat der diensthabende der Kripo-Mensch, der mit ihm geredet hat, der hat ihm das gesagt und dann hat er gesagt, ja, das war ich. Also ganz lapidar hat er gesagt, ja. Und so wie er das beschrieben hat, war auch klar, der war das wirklich. Und so war der Mord in Köln, sein erster Aktenkundiger, war einer von den 9 Morden, für die er dann auch hier angeklagt worden ist.
Ja. Jetzt ist zwischen diesem ersten Mord 1913 und der Serie von 1929, über die wir gesprochen haben, vergehen 16 Jahre. Er begeht wahrscheinlich keine Morde, jedenfalls gibt es nichts, was ihm noch nachgewiesen wird, aber er ist reichlich straffällig geworden und hat auch reichlich Zeit im Gefängnis verbracht. Du hast mal gesagt, er hat sein halbes Leben im Gefängnis verbracht. Was hat er getan?
Also im Prinzip war der entweder im Gefängnis oder irgendwo hat einen Job, hat gearbeitet, aber ist immer wieder straffällig geworden, oft nicht ertappt worden. Er hat alles Mögliche gemacht. Also er war mal kurz sogar als Heiratsschwindler, ist er mal eine Weile in Haft gegangen. Er hat Einbrüche begangen. Aber was sich durch die Zeit am häufigsten zieht, am intensivsten, sind Brandstiftungen. Also ich habe eine Liste gesehen, das waren bestimmt 30 Brandstiftungen in der Zeit. Alles Mögliche hat er angezündet, bis von Heuschobern oder auch irgendwelche Ställe oder Dinge, die er sonst wo, also alles, was stark brannte, weil ihn auch Feuer und der Geruch von Feuer sexuell erregt hat.
Das heißt, ist das so ein bisschen das der Muster oder der rote Faden, der sich durchzieht? Also wir haben einen Mann, der durch solche Taten erregt wird und der dann eben vom mehr oder minder normalen Kriminellen zum Serienmörder wird?
Ich weiß nicht, ob man das kriminologisch so sagen kann, das werden wir gleich hören, aber für mich als Laien stellt sich das so dar. Der hat in der Zeit, nach dem ersten Mord, waren die Taten danach vergleichsweise harmlos. Er hat allerdings einige Male auch Frauen überfallen und gewürgt, was aber nach Zeugenaussagen manche dieser Opfer als so eine Art Teil der sexuellen Handlung gewertet worden ist. Also manche haben ausgesagt, sie hätten Sex mit ihm gehabt und haben dann gesagt, der war so brutal, dass sie ihm gesagt haben, willst du mich umbringen oder so. Ne? Die haben das also nicht alle als Straftat empfunden, aber er war in der Zeit mehrfach im Gefängnis, hat reichlich Delikte begangen der unterschiedlichsten Art.
Was einen ja verwundert ist, und das würde mich auch mit Blick auf die Vernehmung interessieren, warum die Frauen ihm immer wieder vertraut haben. Also auch nachdem die Stadt in Angst und Schrecken war, schon viele Morde geschehen waren, sind ja immer wieder Frauen mit ihm mitgegangen für diese Taten. Wie ist ihm das gelungen?
Also beim Lesen dieser ganzen Dinge kam bei mir diese Frage auch auf, weil selbst in der Zeit, als in Düsseldorf schon diese Angst herrschte, hatte er ja immer noch 2, 3 der Opfer, hat er immer noch für sich entweder gewinnen können, wenn er also sie angesprochen hat. Und er hatte übrigens, als er verhaftet wurde, hatte er gerade eine Verabredung mit einer alleinziehenden Mutter mit 2 Kindern und hat dann ausgesagt, die hätte er auf jeden Fall getötet, alle 3. Und dazu muss man die Zeit berücksichtigen. Viele dieser Frauen hat er ja, oder fast alle, hat er getroffen in dieser Gegend, die ich eben beschrieben habe, also hier Stahlwerk, Glashütte, diese Arbeitergegend, da wohnten sehr viele sehr bedürftige Menschen, die waren, man kann das nicht anders sagen, die waren einfach bettelarm. Und Frauen, die da lebten, allein lebten, die keinen Partner hatten, hatten natürlich ein großes Interesse daran, einen Mann kennenzulernen, um auch ein bisschen ein etwas sichereres Leben zu führen. Und jetzt muss man sich überlegen, wie Kürten auftrat. Er war gut gekleidet, er hatte eine sehr gewinnende Art, eine gute Sprache und er hat sich oft, wenn er die dann angesprochen hat, mit falschem Namen und hat dann oft behauptet, er würde arbeiten bei der Post oder bei anderen renommierten Unternehmen, wo er also sich dann dargestellt hat als jemand, der er überhaupt nicht war. Und das passte zu seiner Optik. Und deshalb haben viele von den Frauen, das haben sie auch zugegeben, gedacht, boah, da habe ich jetzt endlich mal einen kennengelernt, mit dem das Leben
vielleicht gute Partie.
Ja, ich würde es so nicht sagen, aber so kann man es wohl sagen.
Erklärt das auch wiederum, warum viele der Tatorte so nah an seinem Wohnhaus liegen? Weil wenn man sich das nochmal vor Augen führt, die Mettmanner Straße, wo er ja gelebt hat, und die Tatorte, viele der Tatorte befinden sich da. Ist das auch ein Zusammenhang, dass das in diesem Jammertal, hast du mal gesagt, sich befindet?
In Düsseldorf hieß das wirklich das Jammertal, diese Gegend. Wenn man von Gersheim, Ludenberg runterguckt, Hellwig, Dreherstraße und so weiter, Flingern, das hieß bei den Gutbürgerlichen, die nannten das wirklich so, weil da wirklich sehr arme Menschen lebten. Und das war sein Kiez. Das kannte er aus dem FF. Und deshalb hat er da, und er wusste natürlich auch, dass er da potenzielle Opfer trifft, weil irgendwo war das natürlich auch Teil seines Kalküls, dass diese Frauen eher dazu geneigt waren, auch mal mit einem Fremden mitzugehen. Und dann kannte er die Gegend, wie gesagt, wenn er die dann da angesprochen hat, war es für ihn ein leichtes, irgendwo hinzugehen, wo es keine Hilfe gab, wo also Dunkelheit, Gebüsch und keine Zeugen halt.
Ich würde gerne nochmal auf die Frau Auguste zu sprechen kommen, weil die mich doch fasziniert. Was ist das für ein Typ, die so lange mit ihm zusammenlebt und ihn dann doch am Ende verpfeift?
Auguste Kürten war eine sehr taffe Frau, glaube ich, würde man heute wohl sagen. Die war hart drauf. Die hatte über 7 Jahre einen Verlobten. Der hatte also ihr die Ehe versprochen. Und das hieß in der Zeit, also dass es wahrscheinlich da auch nähere Kontakte gab, aber mit dem Gedanken, der wird mich mal heiraten, war das okay. Dann hat er aber sie von jetzt auf gleich verlassen und hat eine jüngere Frau geheiratet. Das hat sie sehr erbost. Sie hat sich eine Pistole besorgt, ist zu dem nach Hause und hat den erschossen.
Okay, also meine Faszination für die Frau war begründet.
Bitte was?
Meine Faszination für die Frau war begründet.
Ja, absolut. Und dafür ist sie natürlich bestraft worden. Aber man hat ihr damals wohl zugebilligt, dass sie das im Affekt getan hat. Und deshalb ist sie nicht wegen Mordes bestraft worden, sondern wegen Totschlag. Das ist ein großer Unterschied, vor allem im Strafmaß. Und sie hat für diesen Totschlag 5 Jahre Haft bekommen. Davon hat sie aber nur 3 oder 4 abgesessen, also gut 3/4. Ist dann raus aus dem Gefängnis und hat Anfang der 20er Jahre hat sie Peter Kürten kennengelernt. Und sie hat selber später gesagt, am Anfang hätte sie den total unsympathisch gefunden und hätte überhaupt nichts mit dem zu tun haben wollen. Aber durch gemeinsame Freunde hat sich da so eine Beziehung entwickelt und 1923 haben die beiden geheiratet.
Wusste er von ihrem Vorlieben?
Ja. Also sie hat ihm das relativ früh gesagt und er hat mal gesagt, es hätte ihn nicht gestört. Aus heute.
Gleich und gleich gesellt sich gern.
Ja, dafür genau. Völlig neue Bedeutung. Ich meine, wenn man seinen Werdegang kennt, kann man sich vorstellen, dass das für ihn nicht so ungewöhnlich war. Es hat ihn nicht, die beiden, also sie wussten, er wusste, was sie getan hatte, aber sie wusste, muss man betonen, bis zuletzt nicht, wen sie da geheiratet hat.
Wir haben uns jetzt mit dem einen Serientäter, Peter Kürten, relativ intensiv beschäftigt, wollten uns aber mit dem Phänomen Serienmörder gerne auch beschäftigen und bitten dazu unseren zweiten Gast auf die Bühne. Professor Dr. Sabine Novara ist Honorarprofessorin an der Juristischen Fakultät der Uni Köln. Er stellt Gutachten in einer eigenen Praxis und forscht auch zum Thema Kriminalitätsprognose mit dem Schwerpunkt Sexualstraftäter. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Gibt es ein Muster bei der Motivlage von Mehrfachtätern?
Generell kann man das so nicht sagen, aber was wir hier von Herrn Kürten gehört haben, ist es ja so, dass er zu der Gruppe sadistischer Täter oder sadistischer Sexualstraftäter gehört. Und da gibt es schon ein bestimmtes Muster, dass die eben Spaß, Lust, Erregung verspüren an der Qual ihrer Opfer. Das heißt deshalb auch diese Form nicht einfach zu töten, sondern durch viele Verletzungen, durch Stiche. Sie weiden sich daran, wenn das Opfer auch lange leidet. Das erhöht alles so die Lust, die dann beim Töten empfunden wird. Und was vielleicht auch noch typisch ist, ist, dass es eine einzige Tat vielleicht am Anfang gibt. Wir haben das gerade gehört, ein Kind. Und dann gibt es eine relativ lange Latenzzeit, wo eben nicht so schwerwiegende Delikte passieren, aber wo davon auszugehen ist, dass eben in der Fantasie, zum Beispiel bei der Selbstbefriedigung oder wenn die Personen sich mit dieser Sache beschäftigen, schon sogenannte Vorgestalten auftauchen. Und irgendwann wird der Drang immer drängender und dann kommt es zu weiteren Tötungen. Und wenn dann der Damm gebrochen ist, dass einmal nochmal so der Fluss überschritten ist, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass noch mehr solcher Taten passieren.
Das ist ja genau das, was wir hier erlebt haben.
Ja.
Ja. Jetzt hat Kürten nachher immer behauptet, die Gewalttätigkeit seines Vaters und die schlechte Behandlung durch die Polizei im Gefängnis habe ihn in diese Richtung gedrängt. Ist das irgendwo, spielt das eine Rolle dabei oder ist das nur vorgeschoben?
Vorgeschoben nicht so richtig, weil der Täter sucht häufig auch nach Entschuldigung für das, was er getan hat, denn es war ihm sicherlich klar, dass das jetzt nichts Normales war, was er gemacht hat. Dass die Polizei ihn schlecht behandelt hat oder die Wärter im Gefängnis, dafür war er dann schon zu alt, als dass man sagen könnte, da wird so eine Entwicklung gebahnt. Entscheidender finde ich vielmehr, wie es im Elternhaus gewesen ist. Also man kann das jetzt nicht gleichsetzen, ein Kind, das geschlagen wird, das wird zum Verbrecher. Es ist ja auch immer so ein Klischee, alle sagen, sie hatten eine schlechte Kindheit. Es gibt natürlich viele Menschen mit einer schlechten Kindheit, aus denen werden selbstverständlich keine Verbrecher. Aber es gibt einige, da ist es so, die entwickeln keine Empathie, weil ihnen selber auch keine Empathie entgegengebracht wird. Die erleben vielleicht massive Züchtigungen, gerade früher war das ja häufiger der Fall. Und wo dann so eine Koppelung passiert von Erregung, Aufregung bis hin zu sexueller Erregung und dann in Verbindung mit mangelnder Empathie, wo dann der Schritt vielleicht zu solchen Taten schneller getan wird. Erst recht, wenn dann auch noch so was Besonderes passiert, wie in dem Fall, was Sie geschildert haben. Er hat zugeguckt beim Schlachten von Hunden und hat dann auf einmal per Zufall entdeckt, dass es etwas sehr Aufregendes ist.
So hat er das geschildert, dass er
ja,
das da
das ist nachvollziehbar.
Was mich fasziniert hat, war die Tatsache, dass er immer wieder unmittelbar nach der Tat an den Tatort zurückgekehrt ist. Was ist das für ein Gefühl? Was treibt den dahin?
Macht. Er hat das Ganze angerichtet, das haben wir ja auch bei Brandstiftern häufig. Der Feuerwehrmann, der was ansteckt und hinterher ganz toll beim Löschen mithilft und sich hervortut, was er Besonderes macht. Und in dem Fall, denke ich, war es ähnlich, zu gucken, was habe ich angerichtet und dieses Wissen, ich war es, aber alle anderen wissen das nicht. Das scheint ein unheimlich erregendes Gefühl auch zu sein.
Es ist also nicht der Trieb, entdeckt zu werden, dass er also...
Nein. Im Gegenteil, das ist ja auch so eine Machtkomponente, genau wie die Macht über Opfer. Ich werde nicht entdeckt, obwohl ich mich sogar mit einem Polizisten unterhalte, wie Sie es berichtet haben.
Er hat gesagt, fließendes Blut und Feuer haben ihn sexuell erregt. Gibt es dafür einen Fachbegriff? Oder ist das einfach diese Neigung, diese sadistische Neigung? Oder?
Wir würden es heute unter Sadismus fassen, dass solche Sachen erregend sind. Also das alles andere, was jetzt so mit Mordlust oder Blutrausch zusammenhängt, das sind zwar zündende, aber laienhafte Begriffe.
Die tauchen in Polizeiakten allerdings auf. Mordlust, hätte ich Sie jetzt gefragt.
Ist der? Ja, gut, das ist vielleicht auch nicht immer ganz fachmännisch.
Den Eindruck hatte ich auch. Jetzt habe ich Ihnen eben ja beschrieben, wie er aussah, wie er aufgetreten ist. Und für mich war das so ein Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Effekt. Dieser Biedermann, der dann also sich innerhalb von Sekunden in einen grausamen Killer verwandelte. Hat er das bewusst gemacht, seine dunkle Seite zu verbergen? Oder was glauben Sie, warum tun solche Leute das?
Also ich bin schon sehr vielen Mördern begegnet. Und die wenigsten sehen so aus, wie wir sie im Tatort oder in amerikanischen Filmen sehen, sondern die sehen ganz normal aus. Man sieht es ihnen halt nicht an. Und was bei Kürten vielleicht noch hinzukommt, ist, Sie haben gesagt, der hat sich auch als Heiratsschwindler betätigt. Ja. Das heißt, er hatte... wahrscheinlich etwas, was charmant war, was einnehmend war und auch eine Spur, was Betrügerisches, denn das macht den Heiratsschwindler ja aus. Der muss die Frauen ja glauben machen, dass er irgendeinen Hintergrund hat, der tatsächlich nicht vorhanden ist. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass er auch bei der Polizei so aufgetreten ist und vor Gericht, dass man das denken könnte, es seien Jekyll und Hyde. Aber tatsächlich ist es dieselbe Person mit zwei Seiten.
Ja. Wieso hat er 3 Briefe geschrieben, um auf sich aufmerksam zu machen? Ist das auch wieder Macht, Leute an der Nase rumführen oder so?
Ja, mit der Polizei zu spielen, zu gucken, wie weit kann ich die locken, kommen die mir auf die Spur oder überhaupt nicht. Das ist natürlich von Ferne. Also dafür müsste man tatsächlich mit ihm gesprochen haben, um festzustellen, was hat er dabei empfunden. Weil es ist ja jetzt ohne eine Begutachtung erstmal nur die Oberfläche, die man von der Geschichte sieht.
Die meisten Opfer waren Frauen und die meisten waren fast zufällig. Zumindest hat sich bei mir der Eindruck so aus den Akten ergeben. Ist das der normale Ablauf, dass er also einfach jemanden sucht, willkürlich jemanden aussucht oder haben die ein bestimmtes Muster? Also hier waren es Frauen und Kinder meistens, aber halt nicht immer.
Also ob er jetzt ein bestimmtes Muster hatte, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er bestimmte Zielgruppen hatte. Ich weiß nicht, vielleicht die Haarfarbe, die Figur oder irgendetwas, was ihn bei Bewegungen an irgendwas erinnert hat. Aber dass sie ansonsten Zufallsopfer waren, ist eigentlich typisch, weil Beziehungstaten, wie der Name schon sagt, werden an der eigenen Partnerin, Ehefrau, sonst wie begangen. Aber derartige Taten bei fremden Opfern.
Frau Dr. Novara, vielen Dank dafür.
Gerne.
Ja, ein knappes Jahr, nachdem Peter Kürten verhaftet worden ist, im April 1931, wird er vor Gericht gestellt. Aber nicht vor eines der Gerichte, wie wir es hier in Düsseldorf kennen oder damals hatten, sondern vor ein besonderes Gericht. Hans, wo war das und warum?
Es war das Schwurgericht in Düsseldorf, das sich mit solchen Fällen natürlich naturgemäß beschäftigte. Das war insofern bis dahin erstmal der ganz normale Gang. Es gab eine Anklage und ganz klar, dieses Gericht würde zuständig sein. Dann ergaben sich aber relativ schnell die ersten Probleme. Es gab ein enormes Medieninteresse, auch damals schon. Es hatten sich also um die 100 Journalisten angesagt. Und zwar auch international Berichterstatter. Es war klar, es würde enorm den Versuch geben, von vielen Leuten, Stichwort Öffentlichkeit, beim Prozess dabei zu sein. Und damit war klar, dass das Gericht in Düsseldorf, das heutige Justizministerium übrigens am Martin-Luther-Platz, war damals das Justizgebäude. Und da gab es keinen Raum, der groß genug dafür war. Außerdem hatte man auch Sicherheitsbedenken, denn Kürten saß in Untersuchungshaft in Neuulmer Höhe und zum Prozess hätte man ihn quer durch die Stadt fahren müssen. Und man hatte Angst, dass da irgendjemand versucht, ihn zu befreien oder umzubringen oder so. Damit kam also dieser Gerichtssaal, den es da gab, nicht in Frage.
Und man ist dann fündig geworden, ganz in der Nähe der Ulmer Höhe, an der Tannenstraße.
Ja, man hat dann wirklich lange überlegt, wo können wir diesen Prozess stattfinden lassen. Unter anderem hat man übrigens die Kapelle des Gefängnisses in Erwägung gezogen, die groß genug gewesen wäre. Aber dann haben irgendwelche Leute gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr könnt hier nicht ein Gotteshaus für den Prozess gegen einen Serienmörder. Also hat man ganz schnell davon wieder Abstand genommen, hat sich umgeguckt. Und dann gab es damals schon, und einige werden die Gebäude kennen, die Polizeikaserne an der Tannenstraße. Die Gebäude stehen in Teilen heute noch, diese Backsteingebäude in so Ockerfarben. Ne? Zum Teil gibt es die noch. Und da gab es eine Turnhalle, sehr groß, vor allen Dingen war sie fast leer, waren nur ein paar Turngeräte drin. Und da hat man gesagt, dann lassen wir den Prozess da stattfinden.
Wie hat er sich präsentiert in diesem Prozess?
Das ist eine total faszinierende Sache. Also es fängt damit an, dass sein ursprünglicher Verteidiger angesichts der Aktenlage und der Details, die er dann auch auf Fotos sah, einen Nervenzusammenbruch erlitt und die Verteidigung niedergelegt hat. Und dann musste ein Ersatzmann ran und den hat man auch gefunden. Und dann hat man einen Angeklagten erlebt, der sehr cool, sehr in einer sehr guten Sprache, mit sehr vielen juristischen Fachbegriffen agierte und alles ohnehin hatte er schon bei der Polizei, hatte er alles gestanden und er hat dann hier beim Prozess im Gespräch mit dem Richter noch ein paar Details dazugepackt und im Prinzip alles zugegeben.
Hat man sich mal die Frage gestellt, ob wir haben den Begriff ja der Nichtzurechnungsfähigkeit heute schon mehrfach gehört, sich diese Frage mal gestellt, ob er geisteskrank ist und deshalb vielleicht nicht schuldfähig?
Man hat das untersucht. Er war also zwischen seiner Verhaftung im Mai 1930 bis zum Beginn des Prozesses im April 1931 hat man ihn erstmal polizeilich über mehrere Wochen ist er vernommen worden, bis hin in alle Details. Und dann hat man ihn in psychiatrische Kliniken gebracht. Ich habe in der Akte gefunden, einmal Bettburg-Hau und dann natürlich die psychiatrische Klinik in Düsseldorf-Grafenberg. Da ist er mehrere Monate untersucht worden. Und man hat dann die Neigungen festgestellt, die eben Frau Dr. Novara auch geschildert hat. Die hat man ihm bescheinigt, aber man hat ganz klar gesagt, der ist verhandlungsfähig, der ist nicht schuldunfähig. Das heißt, es war da klar, der wird vor Gericht gestellt. Und so ist der Prozess dann auch ins Rollen gekommen.
Also wenn er schuldfähig ist und geständig, kann ich mir vorstellen, dass der Prozess nicht so wahnsinnig lange gedauert hat.
Ich kann vielleicht mal ganz kurz ein paar Sätze vorlesen aus der Gerichtsakte, was Kürten gesagt hat, als es darum ging, warum hat er die Taten begangen. Also wörtlich jetzt, Zitat Peter Kürten. Ich führe meine Veranlagung auf Vererbung zurück. In meinem Haus wohnte ein Hundefänger, der Gefallen daran fand, Hunde in grausamer Weise zu töten. Und dabei habe ich oft geholfen. Es ist bisher bekannt, dass ich schon mit 9 Jahren 2 Menschen getötet habe. Wir spielten in Mülheim auf Flößen auf dem Rhein und ich habe dabei 2 Kameraden in den Rhein gestoßen, die dann um Hilfe schrien. Aber ich half ihnen nicht, sondern stieß sie mit der Stange weiter ins Wasser. Und dann noch, es kamen die langen Freiheitsstrafen, die mich daran hinderten, Unheil anzurichten, wofür ich heute sehr dankbar bin. Dann gefiel es mir, durch Brandstiftung den Menschen Schmerzen und Aufregung zu bereiten. Bei den Morden fand ich nicht nur Gefallen an der Tat, sondern auch an der Empörung, die sie auslöste. Nach dem Mord an Christine Klein, das war das Kind in Köln 1913, besuchte ich eine Wirtschaft gegenüber dem Haus der Klein und unterhielt mich mit den Gästen über die Bluttat. Mit Vorliebe besuchte ich das Panoptikum in Düsseldorf, in dem Verbrecher aus Wachs dargestellt worden sind. So zieht sich das also durch die ganzen Aussagen. Und man war auf eine merkwürdige Art und Weise fasziniert vom Auftreten dieses Mannes im Prozess.
Ja, dann versteht man aber auch, warum das Gericht so schnell zu einem Urteil gekommen ist und wie das ausgefallen ist, hören wir jetzt.
Im Namen des Volkes ergeht am 22. April 1931 folgendes Urteil. Das Düsseldorfer Schwurgericht befindet den Angeklagten Peter Kürten des Mordes in 9 Fällen für schuldig und verurteilt ihn 9-mal zum Tode. Für 7 weitere Mordversuche wird er zudem zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden dem Angeklagten auf Lebenszeit aberkannt. Da der Angeklagte keine Rechtsmittel einlegt, ist das Urteil sofort rechtskräftig. Die Hinrichtung soll auf dem Schafott erfolgen.
Nach diesem Urteil sitzt Peter Kürten noch eine Weile im Gefängnis und er kriegt relativ viel Post. Wer hat dem Mann geschrieben?
Das war eines der faszinierendsten Dinge, die ich gefunden habe in diesen alten Unterlagen. Briefe, Postkarten von allen möglichen Leuten, wo also auch Frauen ihm schrieben und ihn als ihm vorwarfen, er habe ihr Herz gestohlen oder offensichtlich einer gewissen Faszination erlegen sind angesichts dieses Mannes. Es gab einen Brief aus Dänemark, wo ihm ein Mann geschrieben hat. Es gab mehrere religiöse Gruppen, die ihm geschrieben haben und versuchten, ihn sozusagen auf den rechten Weg zurückzubringen und ihm die Gnade Gottes anempfohlen haben. Und also ein unglaublich skurriles Zeug, packenweise. Also ich habe das fasziniert gelesen und das verdanken wir übrigens alles dem damaligen Gefängnispfarrer Hermann Josef Fassbender, der das alles gesammelt hat und dann auch in seinem Nachlass ist es dann aufgetaucht und so liegt das heute alles im Stadtarchiv.
Hat Kürten auch Leuten geschrieben?
Ja, er hat mehreren Leuten geschrieben, vor allen Dingen auffallend interessant und faszinierend fand ich die Briefe an seine Frau, wo er dann nochmal versucht hat, ihr seine Liebe zu versichern. Sie hatte sich inzwischen übrigens von ihm scheiden lassen, aber trotzdem hatten die noch Kontakt per Brief. Und da gibt's mehrere Briefe, alle übrigens in einer wunderschönen Schrift, Sütterlin, wo er auch anfängt, drüber zu reden, zu schreiben, dass die Todesstrafe natürlich ganz grausam sei und das sei natürlich ein Stück weit Rache der Menschen, des Volkes an ihm. Aber dann hat er zu allerletzt hat er dann noch an die Familien seiner Opfer, an mehrere Familien der Opfer geschrieben, hat sich für die Taten entschuldigt. Aber insgesamt aus alledem, was ich da gelesen habe, kann ich jetzt nicht ersehen, dass der plötzlich voller Reue war und so, sondern im Gegenteil, er hat dann auch gesagt, er könnte es verstehen, dass die Menschen ihn jetzt gerne tot sein sehen möchten.
Hat er denn versucht, das nochmal abzuwenden, die Todesstrafe?
Ja, es hat ein Gnadengesuch gegeben. Das war fast schon eine reine Formsache, weil in der Zeit in Deutschland eigentlich Todesurteile zwar verhängt wurden, aber nicht vollstreckt. Man war eigentlich auf dem Weg dahin, Todesurteile nicht mehr wirklich zu vollstrecken. Und darauf hat er gehofft. Er hat das auch, ich habe ein Protokoll gelesen, wo er gesagt hat, ich weiß, der und der Minister sitzt da und er will das eigentlich gar nicht. Und ich werde also nicht hingerichtet. Hat er geglaubt, wirklich, ziemlich lange.
Wie hat man auf dieses Gnadengesuch geantwortet?
Sagen wir mal so, wenn das ein anderer Fall gewesen wäre, also ich nenne es jetzt mal einen normalen Mord oder so, aber dann hätte er eine gute Chance gehabt zu überleben. Aber angesichts dieser Taten und der Umstände, dieser unfassbaren Grausamkeit, also nicht nur an den Kindern, sondern auch an den anderen Opfern, hat man in Berlin im Justizministerium gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und haben gesagt, der wird wirklich hingerichtet. Also das Gnadengesuch abgelehnt.
Was ist dann passiert, also in den Tagen, nachdem das Gnadengesuch abgelehnt wurde?
Danach ging das eigentlich relativ schnell. Man hat dann gesagt, aus humanitären Gründen wollen wir ihn jetzt hier nicht zu lange leiden lassen. Und hat dann relativ schnell sich überlegt, wie richten wir den hin. Also klar war auf Schafott, also das heißt Fallbeil. Dann hat man das auch in die Wege geleitet. Dann sollte er eigentlich natürlich in Düsseldorf hingerichtet werden. Dieses Fallbeil, eine sogenannte Guillotine, benannt nach einem französischen Arzt, der dieses Ding erfunden hat während der Revolution in Frankreich, war transportabel. Das stand nicht irgendwo fest angemauert, sondern das konnte man dahin bringen, wo man es brauchte. Und dann hat man sich die Örtlichkeit in Düsseldorf angeguckt und hat festgestellt, das könnte man hier zwar machen, aber die Ulmer Höhe, damals schon Gefängnis, hatte keinen Innenhof, der uneinsichtbar war. Also man hätte immer Zeugen gehabt aus den benachbarten Häusern und das wollte man nicht. Und dann hat man rumgeguckt und hat festgestellt, in Köln im Knast namens Klingeltpütz, den es heute noch gibt, da gab es einen solchen Hof und deshalb hat man gesagt, dann richten wir den dahin.
Ja. Wie sind die letzten Stunden verlaufen? Gab es sowas wie eine Henkersmahlzeit, noch mal Gespräche mit Seelsorgern?
Ja, es war ein Priester bei ihm bis zuletzt. und hat mit ihm natürlich gebetet, geredet. Dieser Priester hat über diese Dinge, wahrscheinlich Beichtgeheimnisse oder so, ich habe zumindest nichts gefunden, allgemein eher Aussagen der Priester, die mit Kürten zu tun hatten. Es gab angeblich eine Henkersmahlzeit, nämlich wieder ein Schnitzel mit Bratkartoffeln und eine Flasche Wein. Das hat er auch gegessen und getrunken, heißt es.
Und wer hat ihn dann hingerichtet?
Der Kürten selber hat am Abend, das war jetzt ein bisschen zu früh. Also es gab damals einen Scharfrichter in Deutschland, der hieß Karl Gröbler. Der kam aus Magdeburg und der hatte wenige Jahre zuvor den Serientäter Fritz Hamann in Hannover geköpft. Mit derselben Guillotine. Und der hatte den Auftrag, das auch bei Kürten zu machen. Und am Abend, am Tag vorher hat das erfahren. Man hat ihn nach Köln gebracht und hat ihm gesagt, morgen früh 6 Uhr ist soweit. Und das ist dann auch so passiert.
Jetzt geht ihm kaputt. Was ist danach mit der Leiche und dem Kopf passiert?
Ja, die Fragestellung weist schon darauf hin, dass das ungewöhnlich gelaufen ist. Der Kopf war ja nur ab. Ne? Also, und man hat geglaubt, man könnte durch die Untersuchung des Gehirns feststellen, ob da Abnormitäten sind. Deshalb hat man diesen Kopf gespalten. Wir wollen Ihnen dieses Foto hier ersparen. Es gibt ein Bild davon. Und hat den Körper ohne Kopf erst in die Gerichtsmedizin, nehme ich an, die werden das untersucht haben. Ich weiß allerdings nicht, warum. Also ich meine, den Tod musste man nicht mehr feststellen. Also die werden den untersucht haben und der Körper ist nach dem, was ich gelesen habe, in den Polizeiakten in Köln beerdigt worden. Damals nannte man das Westfriedhof. Ich glaube, der heißt heute anders. Der Kopf ist aber nicht mit beerdigt worden.
Sondern erst erforscht worden und dann?
Das Gehirn ist untersucht worden und man hat natürlich festgestellt, es sah aus wie jedes andere Gehirn auch. Und dann ist der Kopf am Ende und fragen Sie, also wir wissen nicht wie, der liegt heute in einem transparenten Gefäß in Wisconsin, USA, in einem Believe It or Not Museum. Wenn Sie sich die Mühe machen wollen, das zu googeln, werden Sie Fotos finden. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist kein schöner Anblick.
Nein. Das deutet aber so ein bisschen darauf hin, dass wir nach dem Tod Peter Kürtens diesen Fall, findet Einzug in die Popkultur auf verschiedene Weisen. In diesem etwas skurrilen Museum, aber auch in Filme, in Literatur und auch in die Musik. Schon in dem Jahr, in dem Peter Kürten hingerichtet worden ist, 1931, erscheint der erste Film, nämlich M, eine Stadt sucht einen Mörder. Was passiert in diesem Film, Hans?
Ich habe diesen Film mal gesehen, das ist schon lange her. Er hat mich damals auch fasziniert. Peter Lorre spielt die Hauptrolle. Und der spielt einen geisteskranken Verbrecher, der vor allen Dingen Kinder umbringt. Und eine Stadt, der Film spielt in Berlin, in Angst und Schrecken versetzt. Und ähnlich, also Kürten ist offensichtlich die Vorlage dafür. Es dauert, die Polizei findet ihn nicht. Und fahndet immer intensiver und intensiver. Und das führt dazu, dass die Unterwelt in Berlin so genervt ist von dieser dauernden Polizeipräsenz, dass sie sagen, wir müssen denen helfen, wir müssen diesen Typ finden. Und der Boss der Unterwelt, die Szene habe ich noch vor Augen, gespielt übrigens von Gustav Gründgens. Die Älteren hier werden sich vielleicht noch daran erinnern. Wir haben in Düsseldorf einen Platz, der nach ihm benannt ist. Er war Intendant des Schauspielhauses. Und das war eine seiner ganz frühen Rollen, die er da gespielt hat. Übrigens sehr eindrucksvoll. Ich kann nur raten, den mal anzugucken. Man kann den bei Netflix oder so, findet man den.
Welche Filme?
Schwarz-Weiß-Film natürlich.
Ja.
Fritz Lang hat den gemacht.
Welche Filme gab es noch?
Es gab einen Copy Kill, 90er Jahre, der als Vorlage das hat und noch ein paar andere, aber ist jetzt nicht mehr. Ich glaube, du hast da bessere Erinnerungen. Was du noch?
Es gab einen französischen Film noch.
Es gab Le Vampire de Düsseldorf.
Genau.
Den gab es noch.
Den gibt es inzwischen wieder auf DVD tatsächlich. Also
gibt es den auch deutsch synchronisiert? Oder?
Ich meine ja.
Jemand gefragt, ob es den auch auf Deutsch gibt.
Also ich weiß, dass es eine französisch-spanische Produktion war, aber ich meine, es gäbe auch eine deutsche Synchronisation davon. die inzwischen tatsächlich wieder erhältlich ist. Also das habe ich tatsächlich vorher noch recherchiert. Unser Kollege Sebastian Brück hat bei 4.0 einen Artikel über all diese Phänomene geschrieben, also die verschiedenen kulturellen Gattungen, in die der Fall Peter Kürten Einzug gehalten hat. Dazu gehört auch die Literatur. Ich habe mir zwei dieser Romane durchgelesen. Das eine ist von Georges Simenon, ein Maigret-Fall. Also der heißt Maigret stellt eine Falle. Und dieser berühmte Ermittler von Simenon hat es auch mit einem Serientäter zu tun. In den 50er Jahren in Paris werden fünf Frauen auch erstochen und vom Täter fehlt jede Spur. Und die Polizei tappt, wie man wieder so schön sagt, im Dunkeln. Und Maigret kommt dann eben auf die Idee, ihm eine Falle zu stellen, indem er ihm die Öffentlichkeit nimmt. Also diese öffentliche Wahrnehmung und die Macht, wie wir gerade gelernt haben, wird ihm eben genommen. Und dadurch wird der Täter aus der Reserve gelockt und taucht tatsächlich auf. Und auch hier spielt eine Familiengeschichte dann noch eine ganz große Rolle. Ein zweiter Roman, der ist relativ jung, von Jo Nesbø, spielt in Oslo und heißt Durst. Und dieser Durst bezieht sich leider auf Blut. Und das ist einer von diesen Romanen. Also ich kannte solche Romane bisher nur vom Weggucken auf so größeren Tischen. Also ich neige nicht dazu, in diese Abteilung zu gehen, weil ich ja etwas zarter beseitigt bin. Diesen Roman habe ich aber gelesen und habe es auch angemessen bereut. Das kann ich an der Stelle sagen. Weil dieser Täter lernt seine Opfer bei Tinder kennen und beißt sie dann tatsächlich. Und also Vampirismus und auch hier wieder das Ergötzen an Blut spielt darin eine große Rolle. Aber wie das wahrscheinlich bei Jo Nesbø häufiger der Fall ist, ist das wirklich sehr, sehr heftig umschrieben. Also wer sowas mag, dem sei das durchaus empfohlen, weil spannend war es. Aber wie gesagt, wer eher so strukturiert ist wie ich, sollte das vielleicht lassen. Hans, wir haben bei anderen Fällen unseres Podcasts, zum Beispiel beim Mord ohne Leiche, auch schon mal gelernt, dass Theaterregisseure so Stoffe auch unglaublich gerne aufgreifen. Ist das bei Peter Kürten auch passiert?
Ja, das ist in der Tat. Also das hat offenbar eine Faszination, die gerade solche Kreativen dann also anregt, sich damit zu beschäftigen. Ich nenne nur mal drei Beispiele. Es gibt also ein Stück, das hier in Düsseldorf im Jahr 2000 aufgeführt worden ist. Das hatte den schönen Titel Schlachtfest oder wie ich ein brauchbares Opfer werde. Es war 2000, Düsseldorfer Schauspielhaus. Im September 2008, beim Düsseldorfer Altstadtherbst, heute Düsseldorf Festival. Gab es ein Stück, das hieß Wer ist der Mörder? Aufgeführt worden. Und die haben das so gemacht damals, die haben statt Dialoge, haben die sich einfach auf Texte, auf so wie ich das gemacht habe, die haben Akten gelesen und haben daraus ein Stück gezimmert. Und ganz skurril, 1958 in London gab es ein Stück, das hieß The Devil Peter auf Englisch. Die Uraufführung war ein Jahr vorher in Rom. Und das hat ein englischer Impresario, der normalerweise so buntes Zeug irgendwo präsentiert hat, so Kosakenchöre und was hat er noch gemacht? Eisrevuen. Und der fand das so toll und hat das in ein kleines Theater gebracht und wollte damit eigentlich in ein größeres. Aber der Erfolg war wohl nicht so doll und dann hat er das gelassen. Aber wir müssen dann natürlich, wenn wir über Theater reden, müssen wir über Musik reden. Und da kommst du ins Spiel, weil du hast von Musik mehr Ahnung. Und du hast mir gesagt, es gab mehrere Musiker oder Sänger, die sich auch davon haben inspirieren lassen.
Ja, man muss es sagen, also ein Beispiel haben wir ja heute gehört, das war eins der positiven Beispiele, die Band Düsseldorfer Durst. Das andere wirklich gute Beispiel ist der Komponist Randy Newman. Vielfach für einen Oscar nominiert, eine eigene Tragödie, weil er ist, glaube ich, fast 20 Mal nominiert und hat nur 2 Oscars gewonnen. Hat auch mehrere Grammys gewonnen, also ist ein wirklich renommierter Songwriter und hat 1977 einen Song gemacht, der hieß In Germany Before the War. Ganz ruhiges Stück und er singt da eben aus der Perspektive von Peter Kürten. Das ist wirklich schön, also ich habe, nachdem ich das gehört habe, das ein paar Tage immer vor mich so hingesungen. Also das kann man gut hören. Alles andere ist allerdings wirklich von erhöhter Grausamkeit. Es sind vor allen Dingen Metal-Bands, die sich irgendwie von diesem Stoff angesprochen fühlen. Die heißen dann Church of Misery, Shining, Eisregen. Und genauso grausam wie diese Bandnamen sind auch die Songs. Also die Texte weiden sich an diesen Gräueltaten. Es wird drauf gedroschen, als gäbe es keinen Übermorgen. Eine Band, diese Church of Misery, haben ein 12-minütiges Stück geschrieben. Und das ist mit psychedelisch wirklich noch sehr freundlich umschrieben, muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe das alles in der Redaktion gehört und war immer froh, dass keiner von euch da war und auch keiner reingekommen ist. Ihr hättet mich sofort eingeliefert wahrscheinlich. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich nicht behandlungsbedürftig bin nach dem Konsum, aber das klären wir später. Was wirklich erstaunlich daran war, wo diese Bands herkommen. Und das ist tatsächlich so, es ist eine französische Band dabei, eine japanische Band, eine kanadische, britische, amerikanische. Also es ist wirklich einmal rund um den Planeten, so ähnlich wie wir das jetzt auch bei den Autoren hatten, ist dieser Fall wirklich aufgegriffen worden. Also das wirklich Besondere an diesem Fall Peter Kürten spiegelt sich daran eigentlich auch nochmal wieder, dass es weltweit eigentlich Faszination ausgelöst.
Also mich hat fasziniert, dass du mir erzählt hast, Randy Newman hätte sogar den Namen der Stadt Düsseldorf richtig ausgesprochen.
Das stimmt, weil seine Frau Roswitha tatsächlich aus Düsseldorf stammte. Und deswegen konnte der Düsseldorf singen und hat nicht irgendwie Düsseldorf oder so gesungen, sondern wirklich Düsseldorf. Das ist auch ein schöner Vers in diesem durchaus schönen Lied.
Vielleicht noch zum Abschluss. Wir haben so viele grausame Dinge gehört. Ich würde kurz eine kurze Anekdote loswerden. In den 70er Jahren gab es und 80er Jahren gab es in Düsseldorf einen Politiker, der hieß Josef Kürten. Und der hat damals, einige werden sich vielleicht an den erinnern, der ist auch mal Oberbürgermeister geworden. Und ein Journalist hat mal für den Wahlkampf gemacht über mehrere Monate. Und der hatte die super Idee, diesen Wahlkampf unter dem Slogan zu machen, Kürten kommt.
Ist sicher Bombe gelaufen.
Ich weiß bis heute nicht, ob er das ernst gemeint hat oder ob das bewusst war, um das heraus... Ich weiß das, aber damals die Düsseldorfer sich sehr amüsiert haben darüber. So.
Damit haben wir fast alle Formen, wie man den Fall aufgreifen konnte, erwähnt. Die letzte ist der Podcast. Und ja, mit dem heutigen Abend, genau, gibt es jetzt auch in der Reihe Kohle, Knast und Kaviar einen Podcast. Wir werden den jetzt schneiden in Ruhe, fertig produzieren und dann wird er in... Genau, korrigieren unter Umständen auch. Und dann wird er in wenigen Wochen auf allen Plattformen zu hören sein. Ich glaube, Produktion ist ein gutes Stichwort, sich jetzt bei all den Menschen zu bedanken, die diese Produktion möglich gemacht haben. Als allererstes, wir stehen mal auf dazu, sind das. Genau, sind das Carsten Hart, Carsten Jekyll und Piet Poisen von der Cast Crew, die Menschen, die unseren Podcast jedes Mal so wunderbar klingen lassen. Sarah-Lena Boley hat die Nachrichten und das Urteil gesprochen. Katja Onkelbach, unsere beiden Mitgründer von 4.0, Andreas Endermann und Boris Papers. Unsere Gäste, Sabine Novara und Klaus Frankenheim. Dann waren zwei Männer hier, die mit vier Kameras den Abend festgehalten haben. Harald Frater und Thorsten Schmidt-Bock, vielen Dank an euch. Und dann sind noch einige Leute, die wir jetzt nicht auf die Bühne holen können, denen wir aber auch ganz herzlich danken wollen. Das ist das Stadtarchiv, das uns all diese wunderbaren Bilder zur Verfügung gestellt haben. Das Team von 3 Marketing, Jessica, Sarah, Tim und Reiko, die all die Gestaltung gemacht haben vom Logo über all die Mittel, die sie heute gesehen haben. Und das Team des Zack, das sich auf dieses Experiment mit uns eingelassen haben, wofür wir auch sehr, sehr dankbar sind. Dankeschön an alle. Und wir danken Ihnen ganz herzlich, dass auch Sie den Mut, die Neugier hatten, hier an unserem ersten Live-Podcast teilzunehmen. Bleiben Sie gerne noch ein bisschen bei uns. Es gibt hoffentlich noch was zu trinken. Sie können auf jeden Fall zu uns zum Büchertisch kommen. Der ist hier von mir aus gesehen links, von Ihnen aus gesehen rechts von der Bühne. Wir haben über die ersten Fälle, die es in unserem Podcast schon gibt, ein Buch geschrieben, das wir dort verkaufen. Wir haben einen wunderschönen neuen Beutel, den es da gibt. Sie können auch einfach mit uns plaudern. Und sollte es im Saal noch jemanden geben, der kein 4.0-Abo hat, werden wir dem sicher auch helfen können. Vielen, vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause.